Ja, also entstanden ist das Ganze eigentlich, weil ich mit Juliane und mit Elli, ja, kann man so sagen, irgendwie nach einem Morgengottesdienst vor 4 Wochen war es, oder? Sowas? 4 Wochen oder 5 Wochen irgendwie so im Geist zusammengestoßen bin und wir hatten eine ganz krasse, intensive Begegnung halt, wo es so positiv explodiert ist. Also, sie haben mir erzählt und dann ist mein Mund konnte nicht mehr stehen bleiben und dann haben sie mich angeschaut und haben gesagt, wow, wie krass und so. Und es war toll. Also, ich habe lange, ne, und so. Und daraus ist eigentlich, und es ging weil sie auch auf dieser Konferenz waren und gesagt haben, wow, und mit dieser Stadt und irgendwie wollen wir ja nicht für die Stadt irgendwie was machen oder beten oder und so weiter und so weiter und so weiter. Und ja, dann sind die bei mir offene Türen eingerannt, ne? Und haben dann gesagt, wow, irgendwie, dass ich vielleicht mal so die bescheidene Sicht hätte über die Stadt oder über Evangelisation im Allgemeinen, nein, dass ich das vielleicht mal teilen könnte und so. Und dann habe ich gesagt, klar, dann machen wir das nochmal. Wir beten eh für die Stadt halt eigentlich in einem anderen Rahmen, Carla. Genau. Genau. Und dann eigentlich habe ich gedacht, okay, machen wir das mal. Ich habe so überlegt, wann könnte man das machen, aber hatte jetzt keinen Termin im Kopf. Und irgendwie hatte ich aber das Gefühl, dass das heute sein wird. Also ich wusste so in 3 Wochen. Und ich weiß aber nicht warum halt so. Ne? Mir hat es eigentlich nicht gepasst. Ich bin persönlich gerade an dem Punkt, wo es in mir extrem arbeitet. Gott macht ganz viele Dinge, räumt auf, Großreine machen und solche Sachen. Und es hat mir eigentlich nicht so gepasst, aber der Termin war, als ich dann die Elli gefragt habe, du, wann macht man mal? Dann hat sie in ihrem Kalender geschaut und hat gesagt, also bei mir steht nächster Montag drin. Und ich so, ja, irgendwie weiß ich, dass das der Termin sein soll, aber wenn jetzt die Elli das auch so sagt und so weiter. Und dann ist es so entstanden, dann hat die Juliane gesagt, kann ich noch jemand mitbringen? Die Helena, weil die Helena denkt, sie hat mit Evangelisation, Mission und Israel ist, glaube ich, noch ein Thema auch, ne? Und so weiter. Benno ist noch dazugestoßen und das erzähle ich später noch mit der Lara, bin ich eh noch so verbunden, auch mit der Jude zusammen, die kann heute nicht hier sein, schöne Grüße. Genau. Und dann habe ich, und es war so eine Gewissheit, und eigentlich wollte die Jessie noch kommen, Scheller. Und Jessie Scheller wollte noch kommen, und wie gesagt, das ist die Judith. Und eigentlich ist dieser Termin von meiner Seite aus eigentlich nicht gut gewesen heute. Aber ich wusste, es solle heute sein. Und dann habe ich rausgefunden, festhalten, dass vom biblischen Kalender her heute Neujahr ist. Das heißt, wir befinden uns jetzt, ist gerade die Sonne untergegangen. Willkommen im neuen Jahr. Also wir haben jetzt Neujahr und es gibt im biblischen Kalender zwei Neujahrsfeste. Das eine ist der Beginn vom religiösen Jahr, also mit den ganzen Festen und so. Und das andere ist das Neujahrsfest von wo ein neues Säen und ein neues Ernten beginnt. Und jetzt schätzt mal, was heute ist. Im Ernst jetzt, ich meine es ganz ernst halt. Das habe ich heute Nachmittag erst erfahren. Das heißt, es beginnt heute im biblischen Kalender ein neues Jahr von Saat und Ernte. Und da sind wir zu Hause, ne? Was Evangelisation betrifft. Und auch wie das Ganze sich so entwickelt hat, ich habe gemerkt, so, Gott ist da drin und ich tue lieber die Finger weg. Ich habe immer mehr Angst gekriegt, ich so, ey, dafür bin ich nicht bereit, ich weiß nicht. Und alles, was ich tun kann heute Abend für euch, glaube ich, ist zu teilen, was ich sehe. Mehr kann ich nicht machen. Es geht nicht um irgendeine Gruppe zu formieren, um irgendwas, um irgendein Süppchen zu kochen, sondern ich kann nur teilen, was ich sehe. Und das ist mein Blick. Mehr ist es nicht. Das ist genug, denke ich, und ich hoffe, ihr habt Hunger, weil es gibt eine Menge zu essen. Also mein Herz, wie schreibt Luther in dem Psalm, mein Herz wallt von gutem Wort. So ist es. Aber was ich mir wünschen würde, ist, das auch in Anbetracht, dass es halt auch so ein krasser Termin ist und mich hat es echt bewegt die letzten 3 Tage, dass wir ihm, ich habe meine Gitarre mitbringen, dass wir ihm ein Lied singen und ihm sagen, dass er herzlich willkommen ist und der Matthias kommt genau rechtzeitig.
Ich bin
Das ist dein Werk heute Abend. Ich bitte dich, dass du dein Wort lässt laufen jetzt, Herr. Ich bitte dich, dass du meinen Geschwistern teilhaben lässt, Herr, dass du eine Perspektive in mein Herzen gibst. Vater, wir brauchen kein Wissen, wir brauchen dich. Bitte sperre unseren Geist auf, verändere mich heute Abend. Es soll es deine Ehre sein, Jesus. Zum Preis deines Namens sein und dass dein Reich kommt. Wir lieben dich, Jesus. Nicht wie wir wollen, aber wir lieben dich. Ich habe schon gesagt, irgendwie alles, was ich machen kann, ist heute teilen mit euch. Und was ich mir wünsche, ist, dass wir nicht, am Ende von diesem Abend, oder das hat Gott auf mein Herz gelegt, auch so, die letzten drei rumorigen Tage, dass nicht ihr mit ein bisschen toller Erkenntnis hier rausgeht, über die Stadt, über Nürnberg, über das Wort Gottes oder irgendwas, sondern mit einer Realität in euren Herzen. Und ich vertraue, und mein Gebet ist, dass das, was heute Abend hier gesagt wird, was ich hoffe, dass der Heilige Geist euch gibt und mir auch neu ins Herz schreibt, weil ich bin genauso mit runter, wir kommen ja alle unter Gottes Wort, ich bin hier, geht gar nicht um mich, dass das sich multipliziert. Und zwar auf welche Weise Gott will. Nicht auf irgendeine andere Weise. Auf welche Weise Gott will. Und ich bin, was mich erstaunt macht, ist, wenn ich in die Runde schaue, ich sehe die krassesten Männer und Frauen Gottes halt, die, es ist für mich unglaublich. Es ist der Hit, echt. Okay, und zu Beginn, Jesus sagt, meine Worte sind Geist und sind Leben. Das ist das, was er sagt. Und wenn wir irgendwas wissen wollen über irgendetwas, dann müssen wir zum Wort Gottes gehen. Und ich werde euch keine neuen Ideen sagen. Ich werde euch nicht die tollsten neuen Erkenntnisse sagen über dieses und jenes. Ich werde einfach aus dem Wort Gottes vorlesen. Und vielleicht ein, zwei Sachen sagen. Mehr ist es gar nicht. Es steht über Nürnberg selber nicht so viel in der Bibel. Das heißt, da müssen wir, aber ja, auch da schenkt der Herr Weisheit. Und, aber wir müssen zum Wort Gottes, und es muss unsere Basis sein für alles. Wir haben so viele, und darum wird es auch später gehen, wir haben so viele tolle Ideen und tolle Konzepte und alles tolle neue Methoden und alles super. Aber wir brauchen als Fundament, als Basis das Wort Gottes, weil Jesus Christus ist das Wort Gottes und einen anderen Grund kann niemand legen als der, der gelegt ist. Und das ist Jesus Christus. Und das ist sein Wort. Er ist das Wort. Es ist, gibt keinen Unterschied. Okay? Und das ist erstmal wichtig, als allerwichtigste. Dass wir immer vom Wort Gottes herkommen müssen. Immer. Jesus hat dem Teufel widerstanden durchs Wort Gottes. Er sagt, es ist unser Schwert. Er sagt zu den Pharisäern, ihr habt das Wort Gottes nicht bleibend in euch, obwohl sie es auswendig kannten. Scheinbar gibt es da noch eine andere Realität. Und ja, und das ist das Allerwichtigste. Was ich mir wünsche, ist, ich habe so einen, der Benno weiß das, ich habe so eine Schwäche, ich verzettel mich leicht. Und das heißt, wenn ihr Fragen habt, wenn Fragen entstehen und die dann entstehen, hundertprozentig, weil das ist ein riesen Rundumschlag, den Gott mir da aufs Herz gelegt hat, dann diese Fragen schreibt auf, weil wenn mir eine Frage, ja, müsst ihr nur, schauen wir mal, ne? Aber wenn, also, aber weil, wenn mir eine Frage, und dann antworte ich drauf und dann vertelle ich mich hundertprozentig, okay? Und genau, gut. Vater, mach mich frei von mir selber jetzt, Halleluja. So, wir müssen beim Wort anfangen, und was sagt das Wort über sich selbst? Jesaja 55, so als Grundlage, ist, wie der Regen fällt und der Schnee vom Himmel. Kennt ihr? Ja? Und die Erde durchtränkt und durchfeuchtet und sie Samen gibt dem Säenden und Brot dem Essenden, Punkt, 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 in zwei Klammern. So wird mein Wort sein, das ich aussenden würde, es wird bewirken, was mir wohlgefällig ist und wozu ich es gesandt habe. Das heißt, das Wort Gottes gibt Samen dem Säenden, heute Neujahr, ne? Neue Saat und Ernte, Evangelisation, ich sende euch, der Sämann sät das Wort. Es gibt Samen, der sät, Und es ernährt euer Inneres. Okay? Das bedeutet, das Problem, das wir oft haben, ist, wir glauben dem Wort Gottes zwar inhaltlich, wir sagen, nicken das ab und sagen, ja, das muss die Wahrheit sein, aber wir glauben nicht, dass es die Kraft hat, unser Herz zu verändern. Und das bedeutet, wenn ich jetzt euch viel aus dem Wort erzähle, dann vertraut, dass das in euch etwas schafft. Das Wort selber hat die Kraft. Okay? Super. Ja. Evangelisation, um was geht's? Um was geht's? Halt, um was geht's in diesem Thema Evangelisation? Oder wir wollen die Stadt erreichen. Jetzt war eine Konferenz, viele waren da. Da ging es darum, die Stadt zu erreichen und so. Aber die Frage ist, um was geht's eigentlich wirklich? Halt, um was geht's halt irgendwie, dass wir Übernatürliches sehen oder dass Erweckung passiert? Oder um was geht's eigentlich? Wir müssen irgendwie schauen, wo ist der Fokus in dieser ganzen Geschichte? Um was geht's eigentlich? Also was ist am Ende vom Tag? Was ist das Ziel, was ist der Zweck und was ist der Fokus? Und es ist ein höchst verneintes, wie sagt man, to neglect, vernachlässigtes, ausgeblendetes Thema, das ist, um das es eigentlich geht. Und zwar überall, wo du nur hinschaust. So. Und zwar das, um was es eigentlich geht, ist, dass Jesus wiederkommen wird. Das ist das, um was es geht. Es geht darum, dass Jesus wiederkommen wird. Jesus ist der Sohn Gottes. Jeder von uns, hoffe ich, ist ihm in irgendeiner Form begegnet, weiß, dass wenn alle Decken, Masken und alles, was uns sonst so beschwert, wegfällt, wir Tränen weinen darüber, was er getan hat für uns. Und dass wir ihn lieben von ganzem Herzen. Das hoffe ich. Wenn wir dann nicht sind, dann. Aber das ist nicht Thema von dem Abend. Und es ist der war. Und er ist der ist. Der mit mir ist und der in meinem Alltag ist. Aber er ist auch der, und darüber wird nicht gesprochen, der kommen wird. Er ist der kommen wird. Und er wird nicht mehr auf dem Esel kommen. Er wird auf einem weißen Pferd kommen. Und er wird kommen, um zu richten. Die Lebenden und die Toten. Und er wird kommen, um die Seinen heimzuholen. Und ein ewiges Reich auf dieser Erde aufzurichten. Und jedes Knie wird sich beugen. Und jede Zunge wird bekennen, dass er Herr ist. Das ist nicht mehr optional an dem Zeitpunkt. Und darauf gehen wir zu. Ich kann die meisten Themen, die ich anreiße, ich kann nur Schlaglichter geben. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Weil das ist alles zu groß. Allein darüber könnte ich jetzt 3 Stunden reden. Aber ich kann nur Schlaglichter geben. Mehr kann ich nicht machen. Und irgendwie so das große Ganze ein bisschen. Er ist der kommen wird. Um das zu tun. Um die Seinen heimzuholen und zu sammeln. Um zu richten, die Lebenden und die Toten, Krieg zu führen gegen alle Nationen, die sich gegen den Herrn verschworen haben und am Ende des Tages nach einer großen Drangsal den Teufel zu vernichten. Da wird er kommen und er ist der kommt. Ja, und darum geht's. Und warum gehen wir auf die Straße, um Leute zu evangelisieren? Ich muss aufpassen, dass sie nicht an manchen Punkten den Zorn bekommen, um den Menschen zu sagen, get your best life now. Ist es das? Ist das unsere Botschaft? Sondern wir Evangelisation, Menschen haben sich über Jahrhunderte in die Sklaverei verkauft, selbst zum Beispiel, ihr Leben gegeben, ihr Leben gelassen, aus einer Zerbrochenheit, weil sie eine Realität im Herzen gehabt haben, dass wer nicht wiedergeboren ist und nicht unter das Blut von Jesus kommt, der geht in die Hölle. Das ist der Punkt. Es geht nicht um Verdammnis, es geht darum, um die Realität. Das hat Menschen getrieben. Es hat Menschen getrieben, ihr Leben aufzugeben. Aus Dankbarkeit und aus Furcht um die Seelen von Menschen. Und darum geht es. Um nicht weniger. Um nicht weniger. Dass wenn Jesus kommen wird, dann ist vorbei. Dann ist es vorbei. Und jeder, der nicht gerettet ist, der hat keine Probleme mehr. Der ist ein einziges Problem. Das ist die Wahrheit, die erschreckende Wahrheit. Und darum geht es, um nicht weniger. Das heißt, wenn wir darüber reden, wir brauchen Evangelisation, wir wollen die Stadt erreichen, dann müssen wir wissen, warum und wozu, worum es geht. Wir können das nicht machen und dieser Druck soll uns nicht fertig machen, aber das ist, um was es geht. Wir müssen irgendwie an einem gewissen Punkt erwachsen werden und der Realität ins Auge sehen. Es geht nicht darum, ach, das ist so schade, dass er Jesus nicht angenommen hat, weil es könnte ihm so gut gehen. Versteht ihr, wir haben da einen Fehler, ein Problem. Also es geht darum, dass es eine Ewigkeit gibt und dass ein Gericht Gottes kommen wird und dass Gott nicht will, dass irgendeiner verloren geht. Gott will das nicht, es ist nicht Gottes Wille. Gottes Wille ist, dass jeder diesen Schatz erlebt, den alle in unserem Herzen haben, das Reingewaschensein ist, in Frieden mit Gott zu sein, nicht mehr sein Feind zu sein, durch ein verändertes Herz, durch ein erneuertes Herz, durch ein erneuertes, versteht ihr, was ich sagen will? Drängt uns das noch? Und wenn wir von Evangelisation reden oder irgendwie anfangen, die Vogelperspektive auf die Stadt zu kriegen und zu beleuchten, dann muss erstmal klar sein, um was es geht, versteht ihr? Weil sonst wissen wir gar nicht, in was wir laufen. Gott wird uns doch nicht was anvertrauen, wenn wir überhaupt keine Motivation haben und den Leuten irgendwas erzählen halt irgendwie. Weißt du, dir geht's schon gut, aber nimm doch Jesus, dann hast du Schlagsahne obendrauf halt irgendwie. Und dafür ist er am Kreuz gestorben, oder was? Versteht ihr? Das ist doch eine Farce halt. Okay, soweit. Und, sondern, wisst ihr, wenn ich da manchmal dann so leidenschaftlich bin, dann geht es nicht darum, dass ich irgendwie Sachen schlecht machen will, sondern ich habe eine Last in meinem Herzen, dass es mich manchmal nicht mehr trifft. Versteht ihr? Ich möchte eine neue Zerbrochenheit haben. Verstehst du? Versteht ihr? Darum geht es. Ich merke, mein Herz muss durchbohrt werden vom Kreuz wieder. So, und wir müssen irgendwie verstehen, dass wenn wir von Evangelisation reden und von dem, was kommen wird und wir wollen diese Stadt erreichen, dann müssen wir wissen, von was wir reden und um was es geht, nämlich dass er kommen wird und das muss uns treiben. Ja, okay. Gut, und dann ist die Frage, wann kommt er? Keine Sorge, ich habe kein Datum mehr. Weil niemand kennt Tag oder die Stunde. Aber die Frage ist, Gott lässt uns nicht im Unklaren, was darauf hinführt und was kommen muss und was Jesus sagt ganz klar in seinem Wort, wann er kommen wird und wann der Zeitpunkt sein wird. Er sagt es ganz klar, er sagt es sonnenklar. Er sagt kein Monat, er sagt kein Jahr, aber er sagt ganz klare Anzeichen und da werde ich jetzt nicht reingehen, ganz sicher nicht. Das würde den Rahmen sprengen, aber ich mag euch zwei Sachen sagen. Und zwar, ich habe, als ich jetzt hier noch saß, ich war eine Stunde vorher schon da im Gebet und so, und dann ist mir auch noch aufgefallen, dass die zwei Stellen, die ich rausgesucht habe, das ist nur ein Ausschnitt, könnte man auch wieder zwei Abende machen oder drei oder vier oder fünf oder naja, sechs Stunden, wie der Paulus, bis einer aus dem Fenster fällt. Dass die sogar nebeneinander stehen, 10 Verse entfernt, da habe ich mir gedacht, okay, ja, du bist echt krass. Und zwar, Jesus sagt, und dieses Evangelium, das ist schon mal interessant, dass er sagt, dieses Evangelium. Er sagt nicht das Evangelium, er sagt dieses Evangelium, scheinbar gibt es ein paar. Das ist interessant, nur so am Rand. Und dieses Evangelium des Reichs, wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Das heißt, dieses Evangelium, dass Jesus den Zorn Gottes auf sich genommen hat, damit wir gerecht vor Gott dastehen können und dass er dadurch uns ein neues Herz geben will, um unsere komplette Natur zu verändern. Das ist das Evangelium. Und ich kann Frieden mit Gott haben von der Feindschaft von Gott durch ein verändertes Wesen, das nur möglich ist, wenn ich versöhnt bin mit Gott, hin zu einem Freund Gottes. Das ist ein weiter Weg. Das ist das Evangelium. Durch das Kreuz von Jesus, das den Zorn Gottes getragen hat. Dieses Evangelium vom Reich. Dieses Evangelium vom Reich. Reich heißt Königsherrschaft. Das bedeutet, dass Gott Chef ist. Das ist das Evangelium vom Reich. Gott richtet seine Herrschaft auf. Und wenn er nicht herrscht, das heißt, wenn er nicht das Sagen hat in meinem Leben, dann ist er nicht Herr und dann bin ich nicht in Gottes Reich. Das ist die harte Realität. Gut, also dieses Evangelium vom Reich muss gepredigt werden. Allen Nationen. Und dann wird das Ende kommen. Okay? Das ist Nummer 1. Und Nummer 2, die zweite vernachlässigte Botschaft, steht 10 Verse vorneweg. Jesus steht auf dem Berg über Jerusalem und er weint über Jerusalem. Und er sagt, Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihrer Küken, versammelt unter ihren Flügeln und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen. Denn ich sage euch, Ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht. Gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Das bedeutet, wann kommt Jesus wieder? Wenn sein Volk Israel ihn ruft. Genau dann. Nicht, wenn wir ihn rufen. Wenn sein Volk ihn ruft. Das bedeutet, es gibt zwei Voraussetzungen, dass Jesus wiederkommen kann. Das eine ist, dass dieses Evangelium vom Reich gepredigt wird auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen, dann wird das Ende kommen. Und das zweite ist, dass das Volk Gottes, das Volk Israel, seinen Messias ruft. Dazu muss ihnen erstmal die Augen aufgehen. Aber das ist die Voraussetzung, weil Gott ist treu. Die Verheißungen, die wir bekommen haben als Nationen, gelten eigentlich Israel. Wir sind wilde Zweige, eingepfropft in den Ölbaum, das sagt der Römer. Und noch eine Stelle, weil die so plastisch ist und so klar, und ich weiß, dass das vielleicht für die meisten von euch ein völlig, völlig fremd ist, aber nur so zum Nachdenken. Römer 11 redet die ganze Zeit, also lest mal, wenn euch das Thema interessiert, Römer 9 bis 15, da gehen die Augen auf, aber nur so als Ausschnitt. Ich sage nun, sind sie, das ist das Volk Israel, ich sage nun, sind sie etwa gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das ist ausgeschlossen. Sondern durch ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden, um sie, also es gibt einen Zweck, um sie, wozu? Also wozu ist den Nationen das Heil geworden? Ne? Genau lesen, lest die Bibel, Freunde, ne? Drüber fliegen und Milchreis und so. Ich sage nun, sind sie etwa gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das ist ausgeschlossen. Sondern durch ihren Fall ist den Nationen Heil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt ist und ihr Verlust der Reichtum der Nationen, wie viel mehr ihre Vollzahl? Denn ich sage euch, den Nationen, insofern ich nun den Nationen Apostel bin, bringe ich meinen Dienst zu Ehren. Ob ich auf irgendwelche Weise, die mein Fleisch sind, das sind die Juden, zur Eifersucht reizen möge und einige aus ihnen errette. Achtung, wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird ihre Annahme anderes sein als Leben aus den Toten? Wow. Das bedeutet, wenn Jesus wiederkommt, kommt die Auferstehung der Toten. Und es wird geschehen, wenn Israel seinen Messias ruft und ihn errettet. Das heißt, und das ist so viel, ich will nicht leider über Israel sprechen, außer an zwei Punkten noch später, wenn es um Nürnberg selber geht. Aber ich muss das als Grundlage legen, weil sonst haben wir keine Ahnung. Sonst stochern wir wie so Blümchen-Hippie-Christen durch die Gegend und sagen, und so. Wir brauchen ein Fundament, okay? Und das ist, um was es geht. Jesus kommt wieder. Und es gibt zwei Voraussetzungen dafür, dass das echte Evangelium, also dieses Evangelium vom Reich, gepredigt wird auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen, und dass das Volk Israel ruft, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn, und sein Messias ruft. Ja? Okay, soweit. Ich würde so gerne noch über Deutschland, was die Rolle Deutschlands zu Israel und so, aber anderes Thema. Okay, machen wir vielleicht ein andermal, wenn es euch interessiert. Helena? Gotcha. Okay, so. Und jetzt ist die Frage, das ist die Grundlage, das ist echt groß, das ist riesig. Und wenn ihr die Bibel lest, dann Gott hat einen spezifischen Plan. Gott hat einen ganz spezifischen Plan. Er ist nicht irgendwie, schauen wir mal, was meine Menschlein, meine Jüngerlein machen irgendwie und darauf reagieren wir dann, sondern Gott hat einen exakten Plan. Wenn ihr euch anschaut in der Schrift, alle Männer Gottes, von Abraham bis Paulus, so mal ganz breit aufgestellt, von Abraham bis Paulus, hat Gott immer exakte Instruktionen gegeben, was zu tun ist. Und jedes noch so gut gemeinte Abweichen davon hat nie Segen gebracht. Im besten Fall nie Segen. Nie. Fangen wir ganz neuere Geschichte an. Paulus wollte nach Mazedonien, wollte nach Kleinasien. Der Heilige Geist hat gesagt, nee, geh nach Mazedonien und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, dann hier, auf dem Schiff Paulus und so weiter. Und dann ist es immer dasselbe. Halt so. Bis dahin, dass Mose jede Kleinigkeit von der Stiftshütte diktiert bekommen hat. Gott hat einen exakten Plan. exakten Plan für dein Leben. Ich glaube, dass hier auf jedem von euch, er hat auf jedem von euch, für jeden von euch vorbereitete Werke, die in diesen Plan passen. Das bedeutet, jeder von euch trägt spezifisch einen Auftrag und einen Ruf von Gott, der zu diesem großen Plan beiträgt. Und ob du in deine Bestimmung kommst, hängt maßgeblich davon ab, ob du das A erkennst und dir Zeit nimmst, Gott zu hören, dass er dir sagt, was du zu tun hast, und dass du das im Gehorsam tust. Und du kannst eine Menge tolle andere Ideen haben und machen und dem hinterherlaufen und dem hinterherlaufen und der sagt das und der Basti sagt das und der sagt das und kannst dich damit eins machen und es kann super toll sein und super fromm, aber es kann nicht das sein, was Gott für dein Leben will. Und du wirst am Ende nicht erfüllen, halt, was dein Platz in diesem Plan. So, das bedeutet, ich glaube, auf jedem von euch liegt eine massive Berufung. Und ich hatte heute, ja, ist egal, aber ich hatte vor 2 Tagen, als ich so gemerkt habe, wie sich das formiert, auch so dieses Treffen und wer dann kommt und so, und dann hat die Ellie noch gesagt, sie bringt noch jemand mit und alles Mögliche, und dann war der Benno auf einmal noch am Start. Ich habe ein Kloß im Hals bekommen, weil ich gemerkt habe, und ich darf teilen mit den Menschen, und ich kenne euch nicht so gut jetzt alle halt, aber eins weiß ich, alle von euch halt haben ein echtes Herz für Gott. Ihr seid nicht irgendwelche, halt irgendwie in der Gemeinde, ist auch cool. Und sonst habt ihr keine Freunde oder so. Versteht ihr? Ihr liebt Gott halt. Nein, ich meine das ernst. Das ist für mich, das ist viel halt. Das ist tief halt. Es ist so viel Berufung in diesem Raum halt. Man sagt es so, versteht ihr? Aber ich bin nicht christlich aufgewachsen. Ich habe keine Floskeln. Sorry, ich kann nicht damit dienen halt. Was ich sage, meine ich. Und das war so, wow, was für eine Verantwortung. Versteht ihr, ich bin mir dessen bewusst halt. Lara kennt mich, wie es immer in mir rumort. Und ja. Das ist das eine. Aber das andere ist auch, dass Gott auf Orte Berufungen gelegt hat. Die Schrift und die Propheten sind voll davon halt, dass aus diesem Ort das kommt und aus dem Ort das kommt und aus dem Ort das kommt und so weiter. Und das heißt, auch Orte haben eine Bestimmung und Berufung, wohlweislich, dass in diesen Orten irgendwann Menschen leben werden und Gott außerhalb von Raum und Zeit ist und er schon weiß, wann zu welcher Zeit wer wo lebt. Also, versteht ihr, wir haben da nur ein bisschen begrenztes Sichtfeld. So, und so hat auch Nürnberg eine bestimmte Berufung. Und jetzt wird es ein bisschen schwierig. Weil es wird deswegen schwierig, weil in der Bibel steht leider der Name von Nürnberg nicht. So, also das ist so. Aber man kann trotzdem relativ viel sehen. Man kann eine Menge sehen. Mal gucken. Und es ist überwältigend, wie in der Geschichte, wie ein übereinstimmender Chor von ganz Neuestem, wie hier auf dieser Konferenz oder bis hin zu Luther, wie die Leute prophetische Stimmen übereinstimmen in dem, was sie über Nürnberg sagen. Es ist erstaunlich. Und ich bin jetzt 8 Jahre, lebe ich für ihn und folge ihm. Und allein in diesen 8 Jahren habe ich so viele, ich habe so viel Quatsch gehört, aber ich habe so viele Übereinstimmungen, mehr Übereinstimmungen als anderes. So. Und wir fangen ganz früh an, weil für mich ist viel wichtiger, neuester Hype ist mir nicht so wichtig. Sorry, das muss ich einpassen in das große Ganze und über die Jahrhunderte halt so. Und ganz ehrlich, auch bei Büchern und so, ich habe, glaube ich, erst 100%ig Vertrauen in ein Buch, wenn es älter ist als 100 Jahre. Mir geht es gerade so, sorry. Aber es gibt auch gute zeitgenössische Bücher. Aber ja, so. Luther hat gesagt, Nürnberg ist das geistliche Auge und das geistliche Ohr von Nürnberg.
Deutschland,
ne? Von Deutschland. Nürnberg ist das geistliche Auge und das geistliche Ohr von Deutschland. Das hat Luther gesagt. Okay, jetzt überlegen wir mal, was ist ein Auge und was ist ein Ohr? Ein Auge und ein Ohr ist das Tor zu unserem Bewusstsein. Das heißt, in unser Inneres, in unsere Gedankenwelt, in unsere Vorstellungswelt, in unsere Emotionswelt, okay, Badewanne mal ausgenommen, so Wohlfühlgefühl und so, sondern alles, was wir an Informationen empfangen, außer Tastsinn und Schmecken, aber an realen Lebensinformationen, ist über die Augen und über die Ohren. Und das deckt sich mit ganz, ganz vielen, springen wir von Luther zu ganz neu und ganz viel dazwischen. Jesus Culture Prophetie oder was auf der Konferenz auch war. Es ist immer dasselbe halt. Deutschland ist das geistliche Tor für Deutschland. Man könnte sagen, es ist der Hauptbahnhof. Also hier kommt alles an, halt, oder der Flughafen. Geistlich kommt es hier an. Es kommt nicht zur vollsten Blüte, aber es ist der Eintrittsort im Geist von Dingen, die Gott tut. Und zwar sowohl von Gottes Seite als auch von der anderen Seite. Ja. Man kann im Geistlichen sehen, dass in der Bibel, dass zum Beispiel, ich mache mal auch wieder ganz breit aufgestellt, damit man nicht irgendwie bibabo und ich reiße irgendwie eine Stelle aus dem Kontext. Könnt ihr euch erinnern, bei der Berufung von Abraham, fangen wir an, dann sagt Gott, schau zum Himmel und Zahl der Sterne und schau zum Sand der Erde. So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Er sagt praktisch, du siehst das Himmlische im Irdischen und das Irdische im Himmlischen. Und der erste Petrus sagt zum Beispiel, als er über die nicht wirklich große Relevanz von Speisevorschriften redet, da sagt er irgendwie, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. So, weil all dies, Achtung, wichtiger Vers, ist nur ein Schatten des Himmlischen. Aber ein Schatten des Himmlischen ist der Umriss vom Himmlischen. Merkt ihr, was er sagt? Also er sagt, er macht damit schon eine Aussage. Also er sagt, es ist nur ein Schatten, darum geht es eigentlich nicht, aber du kannst an einem Schatten den Umriss sehen. Okay, versteht ihr das? So, das bedeutet, in weltlichen Zusammenhängen in dieser Stadt können wir geistliche Dinge sehen. Okay? Soweit als Erklärung. Wir müssen am Wort bleiben, Freunde, ne? Gut. Bin ich zu schnell?
Nein. Nimmst du das auf?
Ja, ja, ich nehme alles auf. Alles gut.
Gut, weil ich dachte schon, du hast noch nichts gekriegt.
Na, habe ich. So, das bedeutet, weltliches, ne? Schau zum Himmel, schau zum Sand der Erde. Schatten des Himmlischen. So, jetzt die Frage. Gehen wir mal durch die Geschichte. Nürnberg war im Mittelalter eine freie Reichsstadt. Das bedeutet, sie war unabhängig. Sie stand schon irgendwie unterm Kaiser, aber sie hatte wie so der Freistaat Bayern. Ja? Also sie war relativ unabhängig und sie war maßgeblich dafür verantwortlich für Innovation. Hier war Handwerk und Innovation und eine riesige hier Minne, Musik und so weiter. So, das ist das eine. Plus Kunst- und Studiengeschichten war hier im Mittelalter. Okay? Jetzt noch wieder ein Sprung. Wie gesagt, ich kann nicht so in die Tiefe und wir müssen da halt so durchrasen. Es geht darum, dass ihr ein Bild bekommt. Okay? Und wir können uns beschäftigen oder beschäftigt ihr euch. Das, was euch im Geist anspringt, hat wahrscheinlich mit eurer Berufung zu tun und ihr beschäftigt euch dann damit. Okay? Ist das gut? Für jeder für sich. So, im Dritten Reich, warum war Nürnberg die Hauptstadt von Hitler? Es war nicht die Regierungshauptstadt, es war Berlin. Es war nicht das Tor zur Welt. Geistliches Tor zur Welt, unterschiedlich. Ja? Okay, also die Versorgungskanal, das war Hamburg. Ja? Es war nicht von Adel, Geld und so, solche Finanzen, das war München. Logischerweise sind es ja bis heute alle drei. Aber die Frage ist, Nürnberg war seine Lieblingsstadt. Warum? Warum? Und was war in Nürnberg? In Nürnberg war das komplette Propagandazentrum. Das heißt, alle Propagandamaschinerie aus dem Dritten Reich war in Nürnberg. Das bedeutet, alle Lehre, und das ist der erste Punkt, alle Lehre, sei es antisemitische Lehre, Rassenlehre, was auch immer, antisemitische Lehre, hatten wir da nicht schon was heute? Israel? Ja. Kam das Ausbildungszentrum. Das heißt, das, wo es nicht, wo das die größte Ausbreitung hatte, sondern wo es gebündelt wurde und dann rausging. Das ist das Tor, war in Nürnberg. Das bedeutet, Nürnberg hat eine Berufung für Lehre. Jüngste Geschichte, warum war der ganze Zerbruch und der ganze Irrlernangriff von Wort und Geist, warum war der in Nürnberg am stärksten? Weil der Teufel nichts schaffen kann. Ich bin nicht ein Freund davon, zu sehen, was der Teufel macht und dann abzuleiten, was Gott eigentlich hätte tun sollen oder was wir hätten tun sollen. Ich bin kein Freund davon. Es ist ein Armutszeugnis, aber wir können trotzdem daraus lernen und wir müssen sogar daraus lernen. Das bedeutet, weil Nürnberg hat eine Berufung für Lehre. So, das ist das eine. Okay, ja, schau mal. Genau. Das ist das eine. Das zweite ist, Nürnberg war wichtig für Waffen. Also das bedeutet, Diehl war einer der größten Waffenexporteure im Zweiten Weltkrieg und davor, ich glaube sogar Erster Weltkrieg, ich bin nicht so sicher, da ist meine Info wackelig, aber Riesenrüstungsexporteur bis heute in die ganze Welt, Dynamit Nobel, auch kleine Manufakturen und so weiter und so weiter und so weiter. Wenn ihr mal am Aufmarschgelände seid oder am Reichsparteitagsgelände, wer war mal da? Hier. Durch die Konferenz oder vorher? Vorher. Okay, wenn ihr euch auf diese Ränge sitzt, Haupthaus, und auf das Fußballfeld runterschaut, was spürt ihr? Das ist Anbetung, Freunde. Da haben während des Nationalsozialismus in etwa 20.000 bis 25.000, wenn nicht 125.000, ich weiß die Zahlen nicht, aber es ist in der Größenordnung, junge Leute Hakenkreuze geformt und dem Führer zugejubelt. Das hatte keinen politischen Zweck, das hatte keinen Zweck, es war zweckfrei. Es war einzig und allein zur Erhebung und zur Glorifizierung des teuflischen Größenwahnsinns von Adolf Hitler. So, das heißt, dieses ganze Stadion hat einen einzigen Zweck und das ist zweckfreie, also in Anführungszeichen zweckfreie, zweckfreie Anbetung. Und das ist die zweite Berufung von Nürnberg, es ist Lobpreis. Es ist Anbetung. Und zwar Anbetung in echter Form. In echter Form. Und zwar nicht als Hauptstadt, sondern als Tor, Mittelalter, für Innovation. Das heißt, dass aus Nürnberg kommt in den Leib hinein wieder eine Reformation, eine Rückführung an das, was Gott uns hier sagt, dieses Evangelium und eine gesunde Lehre, das ist das eine. Und das zweite ist zweckfreie Anbetung, die den Herrn wirklich preist und erhebt. Okay, Gott hat mir mal ein Bild gegeben, weil wir sagen, weißt du, Anbetung ist nicht nur Musik. Aber es hat viel mit Musik zu tun. Anbetung ist was ganz anderes. Aus Anbetung kann Musik fließen, aber es kann Musik fließen, die keine Anbetung ist. Versteht ihr? Anbetung ist den Isaac auf dem Altar legen, mein Leben auf dem Altar legen, das ist Anbetung. Das ist das erste Mal, wenn das als das Wort benutzt wird in der Bibel. Und das zweite ist, dass die Ältesten ihre Kronen hinterlegen, das ist das letzte Mal, wo es vorkommt. So, und das bedeutet zweckfreie Anbetung. Und wir werden nachher ins Persönliche noch reingehen. Wie kommen wir dahin, was ist so uns, wo sind wir dabei bei dem Ganzen? Und wir werden sehen, wie krass das ist. Rüstungsexporteur Nürnberg. Jetzt sagt der 2. Korinther, unsere Waffen sind nicht fleischlich, sondern geistlich zur Zerstörung von Festungen, ne? Und so weiter. Das heißt, wir haben geistliche Waffen. Und was ist die mächtigste Waffe, die wir haben, ganz genau? Sag's. Lobpreis.
Weißt du, was das Krasse ist? Das ist ein Taufspruch.
Ja, Gott weiß schon halt, ne? Genau. Also das bedeutet, es gibt im Alten Testament, sagt der Psalm 18, gepriesen rufe ich zum Herrn, so werde ich von meinen Feinden gerettet. Ja, gepriesen rufe ich zum Herrn, so werde ich von meinen Feinden gerettet. Zum Beispiel. Oder er sagt, jubelt den Herrn, jauchzt all ihr Frommen. Und Nehemia sagt, die Freude am Herrn ist meine Stärke, das ist falsch. Die Freude am Herrn ist mein Schutz. Muss man lesen, ist falsch übersetzt. Luther hat es falsch übersetzt. Es ist, ich meine, mein Schutz ist auch meine Stärke. Aber eigentlich, im Grundtext steht eigentlich, das Wort heißt Burg halt. Da steht Burg. Sind wir da bei Nürnberg? Wahrscheinlich. Das ist jetzt an den Haaren herbeigezogen. Ich gebe es zu. Aber genau. So, ein weiterer Punkt ist, weil wir schon bei Burg sind, aber ich hab den Scherz extra gemacht, halt, damit ich irgendwie eine Überleitung zur Burg Nürnberg, Freunde, Nürnberg wurde in ihrer ganzen Geschichte, wenn ich richtig informiert bin, noch nie von Bodentruppen eingenommen. Wegen der Burg. Nürnberg wurde einmal überhaupt komplett eingenommen und besetzt und übernommen. Und das war im Zweiten Weltkrieg. Und zwar erst, als amerikanische Bomber drüber geflogen sind und die komplette Stadt platt gemacht ist. Das heißt, es war eigentlich nichts mehr übrig von der Stadt. Und dann sind die Bodentruppen rein. So, was sagt mir das für Evangelisation? Das Weltliche spiegelt sich im Geistlichen. Wir können uns den Popo wund sitzen und wir können so viele Aktionen in dieser Stadt machen, wie wir wollen. Diese Stadt wird nur in der Luft eingenommen. Und was ist in der Luft eingenommen? Das ist Gebet. Das heißt, diese Stadt kann nur durch Gebet eingenommen werden. Durch nichts sonst. Du kannst Aktionen machen, so viel du willst halt. Es wird nichts bringen halt, wenn du nicht im Gebet diese Stadt einnimmst. Das ist sowieso immer so. Aber in dieser Stadt ganz prinzipiell. Und die wird nur so eingenommen. Anders wird es nicht funktionieren. Niemals. Niemals. Das heißt, wir können Methoden haben und wir können alles machen, was wir wollen und so weiter, aber das wird es nicht bringen. Also dann sich bestimmt ein paar Menschen bekehren, aber ich bin nicht damit zufrieden. Ich möchte, dass das, was auf dieser Stadt liegt, offenbar wird. Und dazu muss einer in den Riss treten. Irgendeiner wird es machen. Ob du das bist oder ich das bin oder jemand ganz anders, jemand wird es tun. Die Frage ist nur, magst du Teil davon sein? Das ist die Frage. Eine andere Frage gibt es nicht. Gottes Pläne kommen in Erfüllung. Was sagt die Sprüche, fällt mir gerade dazu ein. In das Herzen eines Mannes sind viele Pläne, aber der Ratschluss des Herrn kommt zustande. Ja, also das bedeutet, Gottes Pläne kommen zustande und sie werden zustande kommen, hundertprozentig auch mit dieser Stadt. Da gibt es kein Wenn, kein Aber, kein Wann, er weiß wann und er weiß wie. Die Frage ist nur, willst du dabei sein? Das ist die Frage. Die Frage ist, willst du Teil davon sein? Das ist die Frage. Gott rutscht nicht unruhig auf dem Thron rum und denkt so, oh mein Wagala, wenn der nicht macht, dann geht alles den Bach runter. So, Gott ist Gott und er ist allmächtig. Die Frage ist, gehst du in deine Bestimmung rein? Nimmst du dir Zeit zu hören, was Gott von dir will in diesem Plan? Oder machst du dein eigenes Ding? Und Freunde, letztlich, als ich Jesus gefragt habe, habe ich gesagt, mein Herz ist so voll. Ich weiß nicht, wie ich das sagen kann, wie ich das weitergeben kann. Ich habe so eine Not. Ich bin selber völlig wie und so. Und dann habe ich ihn gefragt, aber was willst du? Was willst du denn eigentlich, dass das passiert? Was magst du denn machen, wenn du das schon so initiierst, diesen Abend und so? Und er hat nur einen Satz gesagt. Ich will, dass sie wissen, wer ich bin. Und ich will Herr sein. Nur die zwei. Ich will, dass sie wissen, wer ich bin. Und ich will Herr sein. Und zwar wirklich. Das ist alles. Und also, zu Nürnberg habe ich nicht mehr zu sagen, ist die Perspektive klar geworden, was in Nürnberg ist. Also es ist das geistliche Tor für Deutschland. Hat eine Berufung für Lobpreis und für Lehre. Und wir werden gleich noch ins Wort gehen nochmal. Für Lobpreis und Lehre. Und by the way, ich würde gerne die Berufung von Deutschland noch ansprechen und so weiter, aber das würde den Rahmen sprengen und Gott hat auch gesagt, ich soll es nicht machen. Deutschland ist ein schlafender Riese. Wie bei Gullivers Reisen. Kennt ihr das? Es ist ein schlafender Riese, Freunde. Wenn der aufsteht, ist alles zu spät. Deutschland ist ein schlafender Riese. Und der Weckruf, der wird von hier kommen. Aus Nürnberg. Der wird von hier kommen. Der wird von hier kommen, weil es ist das Wort Gottes und echte zweckfreie Anbetung, die den Leib immer explodieren haben lassen. Immer, 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 immer. Und zwar nie irgendetwas anderes. Vergess alle Konzepte, vergess alles. Es gibt nur zwei Dinge, die dich nach vorne bringen. Es ist zweckfreie Anbetung und dass du Gottes Wort bleibend in deinem Inneren hast. Es gibt nichts sonst halt. Es gibt sonst nichts. Natürlich solltest du auch leben, was hier drin steht, sonst hat es gar keinen Sinn. Aber ja. Okay, gut. Also das ist Nürnberg. Es sind so viele Beispiele. YWAM macht jetzt eine Base hier auf. Ah, das ist alles Zufall. Ja. So, wie, aber jetzt die Frage, was brauchen wir dazu? Also wir nähern, ich habe die Grundlage gelegt, ich habe ganz große Vogelperspektive, auch auf Nürnberg. Und jetzt ist die Frage, jetzt nähern wir uns so ein bisschen immer weiter, immer näher ins Persönliche, immer näher, wo sind wir in dem Ganzen, okay? So, jetzt die Frage, was brauchen wir? Es gibt eine einzige Sache, die wir brauchen. Eine Sache, über die wir ganz viel reden, ganz, ganz viel reden, aber wo ich Zweifel habe, ob wir wirklich wissen, von was wir reden. Wir brauchen Gottes Gegenwart als einziges. Das ist, was wir brauchen. Das ist, was wir dringendst brauchen. Mehr als alles andere brauchen wir Gottes Gegenwart. Und wer mal erlebt hat, dass Gottes Gegenwart wirklich in den Raum kommt und Tränen fließen lässt, halt, die alles erschüttern, dein tiefstes Inneres, bis an die Fundamente, bis auf dem, wo du weißt, wer du bist, halt, dann weißt du, was Gottes Gegenwart wirklich ist. ganz sicher kein Bellen wie Hund. Wie ein Hund. Ganz sicher nicht. Es ist das Bloßstellendste im Persönlichen zwischen ihm und mir und Heilsamste zugleich. Gott. Und das brauchen wir. Und das brauchen wir. Wie nichts sonst. Wie nichts sonst. Wir brauchen sonst nichts. Und dann ist die Frage, wie kommen wir dahin? Wisst ihr, all das, was in der Bibel steht, was die Leute erlebt haben in der Apostelgeschichte, wodurch kam das? Durch Gottes Gegenwart. Gottes Gegenwart hat sich gelagert auf einem Ort und dann sind die Dinge passiert. Gottes Gegenwart war es. Und dann ist die Frage, wie kommt Gottes Gegenwart zurück? Und ich möchte an der Geschichte erzählen. Könnt ihr noch? Ich hoffe. Halleluja. Ja, vielleicht dauert es auch so lang. Gottes Gegenwart. Früher im Alten Bund war Gottes Gegenwart der Garant, das stimmt auch nicht ganz, aber der Wohnsitz in Anführungszeichen von Gottes Gegenwart war die Bundeslade. Die Lade des Herrn. Die ist mit den Israeliten in der Stiftshütte mitgezogen. Und sie hat beinhaltet die Gesetzestafeln, den Stab von Aaron, Manna aus der Wüste, als Gedenken für die Söhne Israels und es stand im Allerheiligsten. Und niemand durfte sich mit den Cherubin obendrauf, ne, könnt ihr euch vorstellen? Ja, Lade des Herrn, hoffentlich. Ansonsten würde ich euch vorschlagen, das Alte Testament zu lesen. Auf jeden Fall, niemand, nur der Hohepriester durfte einmal im Jahr, das kriegt man ja gelehrt in unseren Kreisen so, in diesem, und der Vorhang ist zerrissen und jetzt können wir und so weiter, Gesundheit. Und das heißt, die Lade des Herrn war die manifeste Gegenwart Gottes und nur einer konnte da rein. So, jetzt ist die verschleppt worden und so weiter und so weiter und so weiter. Und David wollte sie irgendwann zurückholen nach Jerusalem. Und ich möchte das als Bild benutzen, weil die Lade ist das symbolisiert die direkte Gegenwart Gottes, das, was wir brauchen für Evangelisation, für Nürnberg, ja, auch für unser persönliches Leben, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist das, was wir brauchen, nichts sonst. So, und dann will David die Lade, also Gottes Gegenwart, zurückbringen nach Jerusalem, weil es geht nicht an, halt, dass sie nicht da ist, okay? Wollen wir das? Wollen wir Gottes Gegenwart zurück in diese Stadt bringen, zurück in diese Gemeinde bringen? Ja, das wollen wir, oder nicht? So, ist es Gottes Wille? War es damals Gottes Wille und ist es jetzt Gottes Wille? Ja, hundertprozentig, natürlich. Die Lade gehört nach Jerusalem. Weil da ist der Tempel und der Tempel hat die Stiftshütte abgelehnt. Das ist Gottes Ordnung. So, was hat David gemacht? Ein Mann nach Gottes Herzen. Sie sind auf die Idee gekommen, einen Wagen zu bauen. Und auf diesem Wagen, ein neuer Wagen, so steht es geschrieben, ich reiche es nicht nach. Gibt es zweimal die Stelle, einmal 2. Samuel und das andere 1. Chronik, glaube ich. Und dieser neue Wagen, auf diesem neuen Wagen, ein Ochsenkarren, neuer Wagen hat die Lade Gottes hochgezogen nach Jerusalem. So. Und das Volk hat sich gefreut und hat getanzt und so und David im heiligen Lendenschurz und so, ne? Im leinernen Effort. Und dann ist der Stier gestolpert und die Lade ist gerutscht. Und der Knecht wollte sie aufhalten und er ist auf der Stelle gestorben. Und sie sind erschrocken. Wenn es Gottes Wille gewesen wäre, ganz ehrlich, glaubt ihr, der Stier wäre gestolpert? Sorry. Und man erkennt später beim zweiten Versuch, was das Problem war. Nämlich das Problem war, beim zweiten Versuch, wo sie es hochgebracht haben, weil es steht geschrieben, dass der, ich weiß nicht, wie der hieß halt mehr, bin schlecht aber da drin, aber der sie aufgehalten hat, war vor Unehrerbietbarkeit. Deswegen ist er gestorben, sagt das Wort. Okay, so, jetzt das zweite Mal sagt David einen ganz interessanten Satz. Denn wir haben die Ordnungen des Herrn nicht befragt. Und er geht zum Wort Gottes und Gott sagt in seinem Gesetz ganz genau, wie die Lade getragen werden muss. Nämlich von 4 ausgewählten, gereinigten Leviten, die die Lade an ihren 4 Stangen zu tragen haben und nicht auf einem neuen Wagen. Das ist ein Bild für die heutige Gemeindesituation, nicht unbedingt nur hier, sondern überall in ganz Deutschland ist es nicht das. Wollen wir durch ganz tolle und verschiedene Konzepte Gottes Gegenwart irgendwie nach Jerusalem draufkarren und dann, wenn der Ochse stolpert halt so, der es ziehen muss, dann versucht man es irgendwie aufzuhalten und irgendwie merkt man, geistlich wird es tot. Ja, das ist das, was passiert. So, aber nicht zu viel negativ, sondern die Frage ist, wie kommt Gottes Gegenwart zurück? Sie wird von Leviten getragen. Für uns bedeutet das, Gottes Gegenwart kommt zurück durch Leviten. Und was sind die Leviten? Das sind die Priester von damals, die den Herrn angebetet haben und die für nichts da waren, als ihr Leben zu geben für Anbetung. Das heißt, und wer sind die Priester im neuen Bund? Das bist du und 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 das bin auch ich. Das bedeutet, Gottes Gegenwart wird getragen von Menschen. Niemand kann Gottes Gegenwart bringen. Keine Gemeinde, kein Pastor, kein Konzept, sondern nur Menschen, die sie tragen. Mehr nicht. Das ist das demütige Wesen von Jesus, der auf einem Esel kommt. Manchmal kommt er, bin ich der Esel, auf dem er reitet. Echt jetzt? Versteht ihr, was ich sagen will? Das heißt, Gottes Gegenwart kommt durch Leviten, die sie tragen, und diese Leviten sind wir. Und wir tragen Gottes Gegenwart oder wir tragen sie nicht. Sie ist versteckt in uns irgendwo, in unserem kleinen, wenn wir dann morgens unsere 10,5 Minuten stille Zeit machen und irgendwie gerade so 3 Bibelverse reinwirken und uns dann sagen, ja, immerhin, ne, irgendwie, soll keinem schlechtes Gewissen machen, geht mir auch manchmal so. Aber dann ist sie da drin versteckt und wir denken, ach, wir kriegen so ein friedliches Gefühl und wir denken, ach, der Herr liebt mich noch, es ist noch alles gut. So, oder wir sind verrückt genug halt, unser Leben dafür zu geben und zu tun, was er sagt, wie der Konzi das gepredigt hat, so toll, er tut, was er sagt. Hammer, das war der Hit halt, letzten Sonntag, also ich war hin und weg. Echt jetzt, das war echt, anhören nochmal, die Predigt war krass halt, echt krass, da war so viel drin. Und wir sind die, die es tragen. Und dann ist die Frage, wie... Und wisst ihr, die Schrift und die Kirchengeschichte spricht dieselben Bände. Also spricht genau dasselbe. So, wann hat jemals Gott irgendein großes Werk durch irgendeine Bewegung gemacht? Oder eine ganze Kirche? Nie. Nie. Einfach nie. 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 Immer dann, wenn es eine Organisation wurde, war es sofort vorbei. Das heißt, er hat immer einzelne Menschen ausgesucht, ausgewählt, mit ihnen Beziehungen gebaut und dann das Unmögliche durch sie gemacht. Er hat sogar meistens die Zahl noch dezimiert. Denkt mal an Gideon. Das heißt, er hat einzelnen Leuten Offenbarung gegeben, einzelne Leute intime Beziehungen gebaut und dann durch sie krasse Sachen gemacht. Dann ist es explodiert, dann haben die Leute, wollten sich da drin gemütlich machen und Gott hat gesagt, naja, das ist uninteressant, einmal hier. So, das war ein bisschen lustig. Okay, das ist, was passiert. So, und das siehst du von Anfang bis Ende. Von Abraham, Elia, Paulus, bam, 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 bam. So, auch da war es dann Jüngerschaft und einzelne Leute, 2, 3 vielleicht. Und wenn du durch die Kirchengeschichte gehst, Erweckungsgeschichte von First Great Awakening, Pfingstbewegung, viel weiter zurück bin ich nicht. Also reicht mein Kirchengeschichtenwissen nicht irgendwie, außer dann noch die Mystiker. Und bis jetzt heute, also Pietisten, irgendwie, was gibt es noch alles, Hybriden und so weiter, halt zwei, auf den Hybriden, das gibt es nicht. Ihr müsst das lesen, ihr müsst euch damit beschäftigen, da wird man gesund dabei, sage ich euch. Da gab es 2 alte Omis, die eine war blind, die andere hatte Arthritis am ganzen Körper. So, und die haben gesagt halt, auf den Hybrideninseln, das ist irgendwo da bei Irland oder Schottland oder so, und die haben gesagt, ey, die gehen hier alle in die Hölle halt und wir müssen was tun. Und die waren über 80 beide, oder die war über 70, die andere war über 80. Und die haben gesagt, ey, so ungefähr, ich mach mal ein bisschen lustig, ey Anna, das geht nicht klar und so, jetzt leg mal los. Verstehst du, ich mach's witzig, aber diese Menschen haben heiligen Ernst gehabt. Die wussten, es geht um Leben und Tod. Und die haben sich getroffen, einen Abend die Woche, und haben gebetet bis in die Nacht, bis unter flehen. Die haben gemerkt, oh, irgendwie, wir haben nicht mal eine gescheite Last, irgendwie nur menschlich. Die haben sich durchgewühlt. Versteht, sie sind dran, ich weiß, was ich will, halt. Ich weiß, was ich will. Dann aus einem Abend sind 2 Abende geworden, aus 2 Abenden sind 3 Abende geworden, bis sie 5 Nächte durchgebetet haben. Die konnten nicht mehr, Gott hat sie immer mehr reingenommen. Versteht ihr? Und dann irgendwann hat die eine gesagt, es kommt. Und dann geht die Geschichte weiter. Und die haben eine Erweckung erlebt, halt, dass 500 Leute vor der Kirche nach einer Gebetsveranstaltung Mit 5 Leuten stand das ganze Dorf davor unter Tränen. Niemand hat sie eingeladen, weil sie überführt waren vom Heiligen Geist. Das waren 2 Leute. Versteht ihr, Freunde? Bitte. Niemals Bewegungen, niemals Konzepte, niemals und nichts, sondern die Frage ist, wo bist du, was will Gott, dass du tust? Was hat er auf deinem Leben und lass deine Zeit nicht halt. Weiß, was du willst und geh. Halt, und geh und nimm dir Zeit, Gottes Stimme zu hören. Wenn du nicht weißt, was deine Berufung ist, dann geh auf die Knie. Es gibt nichts Wichtigeres. Gott liebt dich auch, wenn du deine Berufung nicht erfüllst. Aber er ist traurig halt. Und mal ganz ehrlich, ich kann mir bei Gott nichts verdienen, ich muss mir bei Gott nichts verdienen, das stimmt, aber du kannst. Die Bibel sagt halt, es gibt Lohn im Himmel. Das ist die Realität halt. Ich habe keine Lust, einfach nur so durchzukommen. Echt jetzt? Echt jetzt halt? Echt jetzt? Ja, aber das ist Gesetz, muss mir nichts verdienen. Stimmt, du musst nicht, aber du kannst schon. Ganz ehrlich halt? Ganz ehrlich halt? Und ne, das heißt, er macht doch einzelne Menschen. Und wir müssen Menschen sein, die Gottes Gegenwart tragen. Und nicht uns auf Konzepte verlassen oder auf Methoden oder auf was auch immer oder auf irgendwelche Gemeinschaften, sondern du alleine, auch in deinem Zimmer. Darum geht's. Und entweder du bist jemand, der Gottes Gegenwart trägt, oder du läufst einem Wagen hinterher und hast dann Angst, dass die Lade rutscht und hältst es auf und stirbst dabei geistlich. Das ist dann die Entscheidung, die wir haben, wenn wir auf diesen Weg gehen. Das heißt, wir brauchen Gottes Gegenwart. Und wie kommen wir dahin? Oder wie kriegen wir die? Na, nur durch jeden Einzelnen. Weil anders geht es nicht. So. Und ich mag jetzt eine Geschichte aus der Bibel vorlesen, weil jetzt sind wir bei uns, oder? Sind wir angekommen, beim eigenen Herzen, hoffentlich. Ich übrigens auch bei meinem. Wirklich, ich meine es ernst, wir sitzen alle auf einem Boot. Ich rede mit Leidenschaft aus Not heraus. Aus eigener Not. Johannes 4, braucht nicht mitlesen, der Glaube kommt nach wie vor aus dem Hören. Ihr kennt die Geschichte, aber vielleicht habt ihr sie aus dem Zusammenhang noch nie so wirklich gelesen. Ich lese relativ eine lange Passage vor. Versucht euch nicht an Wörtern aufzuhängen, wir gehen noch ein bisschen durch, aber versucht mal die ganze Geschichte zu hören, okay? Danke, Vater, für dein Wort. Als nun der Herr erkannte, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes, obgleich Jesus selbst nicht taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria ziehen. Er kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzte sich ohne weiteres, also so wie er war, an die Quelle nieder. Es war um die 6. Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Die samaritische Frau spricht nun zu ihm, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritische Frau bin? Denn die Juden verkehrten nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kennen würdest und wüsstest, wer es ist, der mit dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab, und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ihn ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir von diesem Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher komme, um zu schöpfen. Er spricht zu ihr, geh hin und ruf deinen Mann und komm hierher. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, du bist doch ein Prophet. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Achtung, wichtiger Satz. Denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden, denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin es, der mit dir redet. Und darüber kamen seine Jünger und wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Dennoch sagte niemand, was suchst du oder was redest du mit ihr? Die Frau nun ließ ihren Wasserkrug stehen und ging weg in die Stadt und sagt zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Dieser ist doch nicht etwa der Christus. Sie gingen zu der Stadt hinaus und kamen zu ihm. In der Zwischenzeit baten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi, iss. Ihr aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander, hat ihm wohl jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und seine Werke vollbringe. Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate und die Ernte kommt? Siehe, ich sage euch, hebt die Augen auf und schaut die Felder an, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Und der da erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben. Damals wieder. Damit beide, der da sät und der da erntet, sich gemeinsam freuen. Denn hierin ist der Spruch wahr, ein anderer ist der, der sät, ein anderer ist der, der erntet. Ich habe euch gesagt zu ernten, ich bin begeistert, das wusste ich nicht, dass das da steht. Ich habe euch gesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Aus jener Stadt aber glaubten viele von den Samaritern an ihn, um des Wortes der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben und er blieb 2 Tage. Und noch viel mehr Leute glaubten um sein Wort willen und sie sagten zur Frau, wir glauben nicht mehr um deines Redens willen, denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Heiland der Welt ist. Halleluja. Preist ihn. Habt ihr mal die Geschichte im Ganzen gelesen oder habt ihr nur das Fetzchen, danke, habt ihr nur das Fetzchen gelesen in Wahrheit und im Geist und dann Gott Bibelverse um die Ohren gehauen, sage ich jetzt mal mit Augenzwinkern. Diese Geschichte handelt von einer Begegnung. Einfach ausgedrückt bedeutet es, Jesus setzt sich an einen Brunnen, eine Frau kommt, sie hat eine Begegnung mit Jesus, lässt ihren Krug stehen und ihr ganzes Dorf kommt zum Glauben. Oder? Das ist, was passiert. Da steckt so viel drin, dass man, ich glaube, so 3x1 Stunde drüber reden könnte. Es gibt ein paar Stellen in meinem Leben, die sind mir sehr nah und über die habe ich ganz, ganz viel nachgedacht und lange Rede, kurzer Sinn. Man kann überhaupt nicht alles, aber im Groben ist es doch das. Also Jesus ist auf dem Weg, setzt sich an die Quelle, die Jünger gehen zu McDonald's und eine Frau kommt zu ihm an die Quelle. Sie haben eine Begegnung, die Frau geht in die Stadt und das ganze Dorf kommt zum Glauben. Wollen wir das? Also ich fände es cool. Es ist das, was wir wollen. Und deswegen spricht es von Evangelisation. Die Frage ist, um was geht's? Wie ist das zustande gekommen? Was ist das Problem? Was ist das Problem? Was ist da passiert? Was ist passiert? Als allererstes möchte ich sagen, weil ich weiß, dass einiges von dem, auch was ich gesagt habe, euch getroffen hat, ich weiß das, weil es mich selber trifft. Ich möchte euch sagen, Jesus setzt sich an diese Quelle und er ist ermüdet von der Reise. Er weiß, wie es dir geht. Er war ganz Mensch. Er weiß, wie es dir geht. Er kennt deine Müdigkeit. Er weiß über deine Überforderung manchmal. Er hat alles erlebt, was du erlebt hast, außer eine Sache und das ist Sünde. Alles. Alles. Er hat sich gewehrt gegen Gedanken von Resignation. Er kennt das alles. Er setzt sich an die Quelle, ermüdet von der Reise, so wie er war. Er weiß, wie es dir geht. Er weiß es. Das ist das Erste, was ich dir sagen will. Er weiß es. Er weiß es. Er hat es selber erlebt. Er hat es selber erlebt. Er ist uns vorausgegangen in den Weg. Das ist das eine. Und er sitzt an dieser Quelle, ermüdet von der Reise. Und es kommt eine Frau zur 6. Stunde. Man kann ganz viel über die Stelle sagen. Wahrscheinlich habt ihr auch schon ein paar Predigten mal gehört über die Stelle und so. Ich will so die Klassiker auslassen, weil es mir darum geht, ein paar Punkte klar zu machen. Was Jesus tut, ist bei dieser Frau. Er kämpft sich durch die ganzen Masken und Mauern von dieser Frau durch. Er sagt, gib mir zu trinken. Das ist schon mal ein Fauxpas. Das geht überhaupt nicht klar. Erstens nicht von der Frau und dann nicht in Samarien. Was war denn das Problem in Samarien? Das Problem in Samarien, die Samariter waren eigentlich ursprünglich irgendwann mal ein Ableger vom Volk Israel, aber irgendwie auch nicht. Und ihr Problem war, das klassische Samariter-Problem war, wie wir dann in der Geschichte sehen, auch in Reinform das Problem von der Frau, nämlich die Samariter haben sich vermischt mit den Nationen. Ja? Also das war ihr Problem und die Juden haben gesagt, das geht nicht klar, das ist ein unreines Volk. Gott hat gesagt, vermischt euch nicht. Gott hat gesagt, vermischt euch nicht. Und das ist unrein und das ist nicht gut und er wusste auch ganz genau, warum halt, weil die fremden Völker sie zum Götzendienst verführen würden, deswegen ist es auch nicht weise, jemanden zu heiraten, der nicht glaubt, bis heute. So, also, das ist der Punkt. So, jetzt, das war das Samariter-Problem und das war auch ihr Problem. Also, sie hatte noch ein paar mehr, aber, ne, ja, so, das war ihr Problem. So, und er sagt, gib mir zu trinken. Schau mal, ist das nicht unsere Situation, dass wir vermischt haben? Unser Glaubensleben mit ein bisschen Welt, oder? Bisschen Weltlichkeit, bisschen Glaubensleben, irgendwo dazwischen halt. Also in meinem Leben, weiß ich nicht, wie es euch geht. Vielleicht könnt ihr mir die Hände auflegen, aber ich bin da. Halt. Ja, so ein bisschen Weltlichkeit und ein bisschen will ich ja auch noch das und so ganz für den Herrn und so weiter und so weiter. Wir haben alle das Samariter-Problem, oder? Wir haben alle das Samariter-Problem. Ja, und beim einen, weißt du, es ist ja der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Manchmal sind die Sachen ja gar nicht böse halt so. Manchmal sind sie ja so vielleicht sogar gut halt. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Also, wir vermischen die Welt mit dem echten Israel in uns auch, ne? So, das vermischen wir und wir haben das Samariter-Problem. Und Jesus kämpft sich durch das Herz dieser Frau durch. Wir haben dasselbe Problem. Die Gemeinde trägt nicht Gottes Gegenwart, weil wir sind nicht ganzherzig. Das ist das Ding halt. Wir vermischen alles mit der Welt halt. So. Weil wir wollen ja auch nicht komisch sein, oder? Also wollen wir auch cool sein halt. Komischerweise hat Jesus gesagt halt, wehe euch, wenn alle gut von euch reden. Also. Das hat Jesus gesagt. Wir wollen irgendwie angenommen sein. Die Leute sollen sehen, dass wir irgendwie auch ganz normal sind. Ganz ehrlich, wenn die Welt denkt, dass du normal bist, halt so halt, dann hast du ein Problem. Dann hast du ein Problem halt. Und wenn du nie Anfechtung hast und Leute wütend werden, weil du bist, wie du bist, dann hast du ein Problem. Dann musst du dir überlegen halt, also, ob du zu viel Welt in dir hast. Ganz ehrlich. Ich habe in meiner ersten Liebe eigentlich nur zwei Reaktionen. Und das ist Gottes Werk, auf mein Leben bekommen. Entweder Leute, die unter Tränen Hilfe gesucht haben und mich bis mitten in die Nacht angerufen haben und Leute halt so, die kurz davor waren, halt mich ja, zu steinigen. Verbal. Ich hatte 6 Abmahnungen oder so in meiner Arbeit. Die Psychologin hat mich verflucht, jedes Mal, wenn sie mich gesehen hat. Halt so. Das sind geistliche Kämpfe. So. Und Jesus... Er weiß und er ist müde und er dringt, er erweicht dieses Herz von dieser Frau. Er dringt durch, er sagt, gib mir zu trinken. Er provoziert sie eigentlich. Und dann kommt dieser Stolz. Könnt ihr den Stolz hören? Wie bittest du der? Du ein so, aha, jetzt auf einmal. Ne? Stolz halt. Könnt ihr spüren? Ja. Und er sagt, naja, wenn du wüsstest, wer ich bin, dann hättest du gefragt. Er ist echt clever. Und dann hinter dem Stolz ist eine Schicht tiefer, da kommt die Resignation. Er sagt aber, Herr, der Brunnen ist tief, du hast kein Schöpfgefäß. Meine Seele ist tief. Jesus, ich weiß schon, du bist irgendwie da, aber, ne? Aber meine Leere innerlich und die Mauer in meinem Herzen und das alles und da, wo ich gefangen bin, weißt du, das ist tief. Jesus, ich glaube schon, dass du da bist, aber glauben, dass du wirklich bis da in die Tiefe reinlangen kannst, weiß ich nicht. Sind wir bei uns selber, bitte. Ich bin aus Erfahrung. Und du hast keinen Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Du bist doch nicht, Achtung, du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab und er selbst und sein Volk und sein Vieh trank daraus. Es war doch schon immer so. Willst du die Geschichte verändern, Jesus? Das war doch schon immer so. Ich kenne das gar nicht mehr anders. Das war schon immer so. Es war bei meiner Mutter so, es war bei meinem Vater so. Wenn du christlich aufgewachsen bist, ich habe es nie irgendwie anders gesehen, halt, warum sollte sich jetzt was ändern? Oder ich habe mich jetzt schon seit das und das passiert ist daran gewöhnt, was soll sich jetzt wohl ändern? Merkt ihr? Merkt ihr? Und dann irgendwann sagt Jesus, du hast es immer noch nicht verstanden. Es geht gar nicht um dieses Wasser, sondern ich will tief in dein Herz etwas legen, wovon andere trinken können. Dieses Wasser ist einfach nur für dich. Du rennst deinen eigenen Bedürfnissen hinterher. Was ich in dir tun will, ist, mein Durst ist, sagt Jesus. Wonach mich dürstet, sagt Jesus. Übrigens sagt er das in der 6. Stunde, zur selben Stunde, an dem er am Kreuz hing und sagt, mich dürstet. So, einfach. I dropped that in for free. Jesus, sein Durst ist, dass er in uns eine Quelle legt, von der andere trinken können, nicht uns satt zu machen. Versteht ihr? Und da bleibt genug übrig für uns. Er sagt, du hast immer noch nicht verstanden. Du kreist immer noch, ja, und mein, das ist tief, und der Brunnen und der Vater Jakob und was auch immer noch alles und so. Und er sagt, du hast nicht verstanden, es geht gar nicht um deinen Brunnen und um dein Herz und um deine Mühsal, sondern was ich tun will ist, ich will in dich eine Quelle legen, dass andere davon trinken können. Ich will dich von dir selbst befreien. Und sie sagt, ja, das wäre schon toll. Das wäre schon gut. Und dann gib mir, also wenn das so ist, dann gib mir dieses Wasser, weil dann, Achtung, muss ich nicht mehr hierher kommen zu schöpfen. Sie merkt, wie mühsam ihr Leben war. Sie merkt, wie mühsam das ist, da immer hinzugehen zur 6. Stunde, das ist 12 Uhr mittags. Sie kommt, weil sie niemand begegnen will. Niemand geht um 12 Uhr mittags Wasser schöpfen. Niemand im Nahen Osten, da hat es 40 Grad. Sie kommt, weil sie niemand begegnen will, aber das ist nochmal anders. So, und dann sagt sie, ja, dann gib mir dieses Wasser. Toll, echt? Willst dich bekehren? Sprech mir nach. Nee. Jesus sagt, geh und hol deinen Mann. Autsch. Er sagt, gut. Das kannst du haben. Aber dann, Tacheles. Was ist wirklich? Was ist wirklich? Was ist wirklich mit dir los? Wo stehst du wirklich mit Gott? Willst du das? Willst du ein Levit sein, der Gottes Gegenwart trägt? Und dein Dorf wird zum Glauben, wir haben ein relativ großes. So. Dann mach das alles mit Gott. Geh und hol deinen Mann. Gott wird nichts tun, halt, solange du nicht aufrichtig bist vor Gott. Gar nichts, gar nichts. Du kannst ihm Floskeln sagen, du kannst fasten, so viel du willst, halt. Du kannst die ganze Bibel auswendig kennen, halt so. Aber wenn du nicht wirklich aus deinem Herzen redest, wo bist du wirklich? Vergiss es, er ist nicht interessiert. Er sieht, was drunter ist. Und er ist stetig dabei, sich durch deine Schalen und Masken durchzukämpfen. Durch den Stolz zuerst, dann durch die Resignation, durch die Brüche. Und was habe ich gesagt? Er sitzt an der Quelle und ist müde. Er erkennt dich, er weiß, was dir geht. Das ist nicht das Problem. Er hat Mitgefühl. Aber er will an diesen Punkt kommen. Und Freunde, wisst ihr, dann auf einmal die Frau sagt, ich habe keinen Mann. Sie macht, wirklich, Freunde, bitte, das ist doch nichts, halt, ein Millimeter macht sie auf, halt. Ich habe keinen Mann, es ist noch gelogen eigentlich, halt so. Und Jesus ist so gütig, er nimmt den kleinen Finger sofort und er sagt, so kann man auch sagen. Hierin hast du echt geredet, ich muss immer schmunzeln, wenn ich das lese. Hierin hast du wahr geredet, hierin, in vielen anderen Dingen scheinbar nicht. Autsch. Und dann sagt er, ja, das wird jetzt kurz wehtun, Schätzchen. 5 Männer hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Stimmt. Du hast keinen. Die Wahrheit muss auf den Tisch. Geht nicht anders. Sie muss auf den Tisch. Wenn du das willst, dann der Weg dahin ist, dass du Tacheles machst mit Klarschiff. Und kurzer Einwand, Freunde, was ich sehe, was Gott tut, ist, er baut nicht irgendwelche großen Gemeinden in Deutschland oder irgendwo auf. Was ich spüre mit allen Geschwistern, mit denen ich verbunden bin, die einen authentischen Ruf von Gott haben. Wisst ihr, was ich spüre? Und wahrscheinlich könnten wir hier Zeugnisse hören, aber lass mich bitte den Bogen fertig spannen, weil, ja, aber was er macht in den Geschwistern, die ich kenne und mit denen ich verbunden bin, er schenkt einen Rumor an Sondergleichen. Sondergleichen halt. Er macht innerlich Krämpfe halt. Gott lässt nicht locker halt. Wirklich. Ich überall, mit wem ich auch rede halt, Niemand erzählt mir, hey, mit dem Herrn ist gerade voll gut, ist voll super, ich bin voll on fire, weil Gott erschüttert gerade mit bei den Leuten, die ich kenne, mit denen ich spreche, alles, alles. Und wenn es dir so geht, und ich glaube, es ist kein Zufall, dass du heute hier bist, es ist kein Zufall, dass du das heute hörst, und es ist kein Zufall, dass wir den Tag haben, den wir heute haben, dann mag ich dich ermutigen und sagen, dass es dich erschüttert und dass Gott alles erschüttert, ist kein Zeichen, dass du raus bist aus Gottes Willen, sondern es ist ein Zeichen, dass du direkt in seinem Plan bist. Und Gott hat keine Lust mehr. Gott hat keine Lust mehr, dass Menschen unecht irgendein Spiel spielen halt so. Sondern Gott will Herzen und das, um was es geht, ist real halt. Und was ich merke ist, dass niemand drüber spricht halt. Allen, die wirklich ein Herz von Gott gekriegt haben, so richtig halt, die echte Wiedergeburt hatten, bei denen rumort es, und zwar kräftig, weil es ist das, was Gott tut. Und das ist gut. Und du kannst dem ausweichen. Aber Gott in seiner Güte lässt es nicht zu. Und ich kann ein Lied davon singen. Er erschüttert mich. Er erschüttert mein Herz. Und ganz ehrlich, ich renne auch oft weg. Aber ich will nicht mehr wegrennen. Und ich will den Mut haben, Menschen das zu sagen und sie wissen zu lassen, ich bin auch da, halt. Ich bin auch mit euch. Halt. Ich will den Mund aufmachen. Ich will, weil was passiert in dieser Geschichte ist doch Folgendes, dass das ganze Dorf kommt zum Glauben und diese Frau wird befreit dadurch, dass Jesus mal die Sachen wirklich auf den Tisch legt und sagt, so ist es, hier bin ich. Das ist, was wirklich ist. Oder nicht? Und dann reden sie. Auf einmal reden sie über Anbetung. Da sind wir beim Thema, oder, Nürnberg und so. Sie reden über Anbetung, sie reden über ja, dieser Berg und dieser und Jerusalem und hast du nicht gesehen? Und Jesus sagt ihnen ganz klar, hey, ihr betet dann, was ihr nicht kennt. Wir beten dann, was wir kennen, weil das Heil ist aus den Juden halt so. Das Heil ist aus den Juden halt. Jesus war ein Jude, er war nicht evangelisch. Und er sagt, ja, und sie sagt, ja, und der Christus, und dann kommt es auf einmal in Christus, und Jesus sagt ihr, so klar wie fast niemand, eine heidnische Frau, versteht ihr? Er sagt fast nur seinen Jüngern und Maria von Magdala, sagt er so klar, wer er ist halt. Niemand sagt das so klar, und ihr sagt, ich bin es, der mit dir redet. Wem sagt er das? Weil eine Frau echt wird. Und was macht sie? Der schönste Vers, und sie lässt ihren Krug stehen. Ja. Ihr Krug ist der Wagen, Freunde, der die Lade transportieren soll und der Tod bringt. Der Krug ist meine Mühsal, mein religiöses Bemühen, mein Dings und Dings und Dings und gegen die Wand laufen wegen den drei kleinen Groschen halt, die mir so wertvoll sind und die ich nicht vor Gott bringen will halt. Mein Krug ist mein Anerkennungsstreben halt. Und es gibt ein geistliches Anerkennungsstreben, Platz in der Gemeinde, versteht ihr, echt halt, all das halt. Sie lässt ihn stehen und sie geht in das Dorf, Klammer auf, denen sie nicht begegnen wollte, Klammer zu, und sagt, Achtung, das ist doch, Gott hat Humor. Schaut einen Mann, der hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Entschuldigung, stell dir mal vor, du gehst in die Gemeinde, du hast eine Begegnung mit Jesus und sagst so irgendwie, du hast 5 Männer in deinem Leben gehabt, als christlich aufgewachsenes Mädchen, okay? Ich habe 5 Männer gehabt und lebe in Unreinheit mit einem Mann und da ist jemand, den kenne ich nicht, aber der wusste das alles. Wo ist die Scham? Wo ist die Scham? Wo ist die Verdammnis halt? Wo ist das alles? Weggewaschen und verborgen im Herz und in den Augen. Alles weg. Und es hat ein Zeugnis in dieser Stadt, dass viele, wenn nicht das ganze Dorf zum Glauben kommt an Jesus. Das ist der Schlüssel. Es gibt nichts sonst. Das ist es. Und ich glaube, das ist das Herausforderndste, was es gibt halt. Wir sind anders gestrickt. Wir wollen irgendwie, wir hätten kein Problem zu sagen. Also weißt du, wenn du wirklich in Erweckung leben willst, dann lass deinen Job liegen und arbeite ab jetzt. Ich gebe dir eine Arbeit, 14 Stunden an irgendeinem Konzept halt. Irgendwie, wir würden es wahrscheinlich alle machen. wenn wir wissen, dass es funktionieren würde. Aber das ist herausfordernder. Aber eigentlich viel einfacher. Die natürliche Auswirkung von echter Anbetung ist Evangelisation. Es gibt keinen anderen Ausfluss mehr. Ein Leben von echter Anbetung ist Evangelisation. Du kannst nicht schweigen. Wovon das Herz voll ist, geht der Mund über. Geht der Mund über. Und es gibt eine Bibelstelle im Alten Testament, die das auf eine wunderschöne Weise zusammenfasst. Die ganze Geschichte. Weil die Bibel ist aus einem Guss. Ich staune und ich, ja, immer wieder. Achtung. Gott spricht zu Salomon. Wenn ich den Himmel verschließe und kein Regen fällt, oder wenn ich der Heuschrecke gebiete, das Land abzufressen, und wenn ich eine Pest unter mein Volk sende und mein Volk, also, wenn Gott den Himmel verschließt und kein Regen fällt, und wenn Heuschrecken das Land abfressen, er tut es, und wenn ich eine Pest unter mein Volk sende, Achtung, und mein Volk, über dem mein Name gerufen ist, sich demütigt, betet, mein Angesicht sucht und umkehrt von ihren Bösen, dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben, meine Hand ausstrecken und ihr Land heilen. Das bedeutet, wir denken, die da draußen müssen sich bekehren. Nee, es ist genau andersrum. Das Gericht Gottes beginnt wo? In seinem Haus. Das bedeutet, wenn wir erwecken wollen und diese Stadt erreichen wollen, dann steht in Gottes Buch ganz genau, was wir zu tun haben. Wenn eine Pest da draußen unter dem Volk ist, ist da eine Pest? Ja, Mann, da ist eine Pest. Und zwar eine, die so tödlich halt, vor allem deswegen, weil man sie nicht sehen kann. Nicht nur von Unglaube, sondern auch von Vorfahrenschuld, von da draußen, es ist so eine Atmosphäre, ich bin heute mit dem Auto hier reingefahren und allein die Straßen haben nur die Menschen zu sehen. Ich meine, ich hatte den Fokus und ich möchte eigentlich die Menschen lieben, aber geistlich wahrzunehmen, was los ist, hat mich zweifeln gelassen, ob ich überhaupt eine Botschaft für heute Abend habe. Es ist tödlich da draußen halt so. Und wir denken, da draußen muss alles besser werden und wir machen hier Kuschelclub und warten auf die Entrückung. Aber der Punkt ist, dass Gott wird unser Land heilen, wenn wir uns abkehren von unseren falschen Wegen, Buße tun und beten und sein Angesicht suchen. Das ist das, was hier steht. Wenn mein Volk, werde ich ihr Land heilen. Und das ist das, was bei der Samariterin passiert ist. Sie kommt in Ordnung mit Gott und ihr Dorf kommt zum Glauben. Oder nicht? Und das ist, was passieren muss. Das bedeutet, wie kommt die Lade hin? In Seins, es wird von Leviten getragen. Wie wirst du ein Levit, indem du in Ordnung kommst mit Gott halt und ein klares Leben führst? So einfach eigentlich, aber in der Tiefe ist es anders halt. Gottes Wort sagt genau wie. Und ich bin da mit euch drin. Und es gibt einen Humor. Und jeder, den das vorhin angesprochen hat, halt, Gott tut es jetzt. Wir haben keine Zeit mehr. Wir haben keine Zeit mehr. Entweder du lässt es ihn jetzt tun oder schwierig. Und Gott hat Erbarmen. Gott hat Mitgefühl. Gott weiß, wie es dir geht. Er fässt dich, aber er sagt, hopp oder top, komm mit. Und es ist bei jedem was anderes, es ist auf eine andere Weise, aber er möchte das tun. Und er weiß, wisst ihr, manchmal, wenn ich wieder trotzig bin und weggehe und mich raus wie so ein glitschiger Fisch aus seinen Händen und so, also kann man natürlich nicht, aber ihr wisst, was ich meine, wenn sowas ist und ich morgens auf meinen Knien bin und mein Wort aufgeschlagen habe und spüre, dass er immer noch mit mir ist, dann frage ich mich halt, warum? Warum? Weil wenn ich Gott wäre, also ganz ehrlich, ich würde mir jemand anders suchen. Ehrlich jetzt. Ich würde mir jemand anders suchen. Halt. Ehrlich jetzt. Wir sind seine Brautfreunde. Wir sind seine Braut halt. Eieiei. Weil er hat immer mit Einzelnen gearbeitet. Und ich glaube, wir wollen alle Resultate, die dem entsprechen, was in Gottes Wort steht. Aber dann müssen wir uns auch einlassen. Und es gibt ja eine letzte Bibelstelle, bevor ich noch Zeugnis gebe, was so bei uns passiert. Es gibt zweimal, macht Gott ein Wunder mit Petrus, wenn er im Boot sitzt. Einmal ganz am Anfang in Lukas 5 und einmal nachdem er auferstanden ist. Kennt ihr das? Fischzug von Petrus und so, beides Mal reißen die Netze. Und er sagt zu uns, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und ja, und beim ersten Fischzug, da sitzt er da und so und Jesus lehrt die Menge und er sagt zu Petrus, hey, geh und fahr hinaus auf die Tiefe. Und er sagt, hey, wir haben nichts gefangen den ganzen Abend, aber auf dein Wort hin machen wir das. Und schau, in dieser kleinen Geschichte ist eigentlich die ganze Botschaft mit drin. Wir wollen, dass die Netze reißen, wir haben uns abgemüht und nichts gefangen. In unserem eigenen Leben. Aber es war nicht auf sein Wort hin. Wir haben nicht gehört von ihm, was wir tun sollen. Wir haben nicht niemanden, verstehst du? Wir haben irgendwas gemacht halt. Aber es ist der Baum von der Erkenntnis des Guten. Und dann? Aber er sagt, fahr hinaus auf die Tiefe. Fahr auf die Tiefe. Geh in die Tiefe, in der Gemeinschaft mit ihm halt. Fahr dahin, wo es tief ist. Hör auf halt, irgendwie deine Netze kaputt zu machen und dein Leben zu verschwenden. Geh, fahr hinaus auf die Tiefe, so wie es die Männer und Frauen Gottes vor uns gemacht haben halt. Über Jahrhunderte und Jahrtausende lang halt. Geh und fahr auf die Tiefe. Fahr auf die Tiefe mit Gott, dass du seine Stimme hörst und er weiß und sei ehrlich zu ihm. Und wenn es Dinge gibt halt, die du nicht loslassen willst und wo du weißt, dass es blockiert halt, dann sage ich dir nicht, schmeiß sie einfach weg, weil es ist so einfach, sondern rede mit ihm drüber, aber rede Tacheles, bitte. Sonst ist es eine Show halt. Gott hasst es. Er hat David geliebt, der Mann nach seinem Herzen, weil er war im Hebräischen Tam vor ihm. Und das wird falsch übersetzt oder halt, naja, sagen wir mal, schwammig übersetzt. Das steht vollkommen und man denkt halt, dass es bedeutet fehlerlos. Luther übersetzt tadellos, das ist nicht wahr. Tam heißt vollkommen, das heißt ganz. Er war ganz vor ihm halt. Er war ganz vor ihm vollkommen, also als alles, mit allem, was er hatte. Und wenn du dann die Psalmen liest und so Verse liest, wie bringen sie alle um, die Freunde, die mich treulos verlassen haben und ich will im Blut meiner Feinde warten und ihre Kinder soll irgendwas abfallen und keine Ahnung, so halt so, dann merkst du auf einmal die Schönheit da drin. Er hat wirklich alles ausgeschüttet vor Gott. Er war vollständig vor ihm und dann kann Gott was machen und dann endet es immer in Lobpreis. Und genauso war es mit der Geschichte, das ein ums andere Mal Menschen, die aufrichtig vor ihm sind, die ganz vor ihm sind, die tam sind auf Hebräisch, die ganz sind. Und er sagt, fahr hinaus auf die Tiefe und er sagt, aber wir haben die ganze nichts gefangen. Und dann sagt er, ja, und zur Rechten das Netz rauswerfen, okay, aber auf dein Wort. Du musst wissen, was Gott von dir will. Du musst auf sein Wort hingehen. Entweder du musst wissen, was hier drin steht. Und zwar wirklich wissen. Nicht aus einer Predigt, nicht aus einer Theologie, nicht weil dir irgendwer was erzählt hat, sondern du musst wissen, was Gott dir in diesem Buch zu sagen hat. Es ist das lebendige Wort Gottes. Es ist nicht das theologische Wort Gottes. Es ist auch nicht das geschriebene Wort Gottes. Es ist das lebendige Wort Gottes. Es ist schärfer und jeden Morgen neu. Jeden Morgen frisch. Kein Bäcker schafft's frischer. Und auf dein Wort hin. Und dann lassen sie es runter. Und sie müssen andere Boote zur Hilfe holen. Das ist auch ein Bild für die Endzeit. Wisst ihr was? Wenn das passiert halt, gibt es keine Denominationsgrößen mehr. Weil da müssen wir die Baptisten anrufen und vielleicht sogar irgendwelche Katholiken, Schwestern, Diakonissen und sagen, wir haben hier 2000 Seelsorgefälle, haben Sie Schlafplätze? Haben Sie, es mir egal, ob Sie katholisch sind, wir haben Krieg und hier kommen Gefangene rein, halt so. Wir plündern die Hölle. Und dann müssen wir andere Boote zur Hilfe holen, halt. Versteht ihr? Das ist, was das Wort sagt. Aber auf sein Wort hin. nicht mit einem Wagen, nicht mit einem Konzept, nicht mit diesem, nicht mit jenem und vor allem nicht mit frommen Floskeln, sondern in Wahrheit, und das heißt Aufrichtigkeit und im Geist. Merkt ihr diese Stelle im Kontext mit der samaritischen Frau? Es ist so wunderschön. Er sagt, denn Gott sucht solche Anbeter. Interessant, er sucht solche Anbetung. Sagt er nicht, ne? Er sagt, er sucht solche Anbeter. Er sucht Menschen. Er sucht keine Anbetung. Dafür hat er die Engel. Myriaden, das sind, weiß ich nicht, was das ist, aber es sind mehr als Trillioniten oder so. Wahnsinnig viele. Und sie singen den ganzen Tag, Klammer auf, es gibt keinen Tag und keine Nacht im Himmel. Heilig, heilig, heilig. Und sie sagen es nicht aus Dienst, sondern sie gehen von einer Offenbarung zur nächsten. Sie erkennen, wie, wenn du einmal verliebt warst, so wirklich, meine ich, nicht irgendwie nur hormonell gesteuert, ja, dann du kannst jemand anschauen und er wird immer schöner, stundenlang. Immer toller, immer schöner, immer schöner, immer schöner. Es gibt nichts, was, und selbst die Macken sind schön. Alles. Und so sagen die Engel, heilig, 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 von einer Herrlichkeit zur nächsten. Er sucht keine Anbetung, die hat er bereits. Er sucht Anbeter. Wisst ihr, warum wir einen Vorteil von den Engeln haben und warum die Engel begierig geforscht und geschaut haben für das, was, nach was Gott tut? Wisst ihr, die Engel preisen Gott, auch freiwillig, aber sie leben in einer Atmosphäre von perfekter Heiligkeit und Herrlichkeit. Und das leben wir nicht. Und es rührt Gottes Herz bis ins Tiefste, wenn wir uns entscheiden zu sagen, Herr, auch wenn ich es nicht fühle, ich liebe dich. Und ich bin dir dankbar, mir geht es nicht gut. Und da draußen ist Krieg und der hat mich schlecht behandelt und das ist vielleicht nicht gut und das möchte ich eigentlich und dieses Rumoren in mir gefällt mir auch nicht und ich leide unter meinem Fleisch und was auch immer halt und unter meinen schlechten Angewohnheiten. Aber ich liebe dich trotzdem und ich vertraue dir und ich vertraue dir. Freunde, das ist Anbetung und das ist was die Engel nicht können. Weil die haben diesen Kampf nicht. Wenn die Gottes Herz spüren. Denn der Vater, sagt Jesus, sucht solche Anbeter, nicht Anbetung. Denn Gottes Geist und die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und er sagt es direkt nach dem Gespräch und er sagt zur samaritischen Frau, in Aufrichtigkeit, komm wie du bist, bitte. Er sucht nicht deine Anbetung, er sucht nicht deinen Service, er sucht dich. Er sucht deine Anbetung. Er sucht dein ganzes Herz, so wie es jetzt gerade ist. Und das rührt ihn. Und du sagst, ich komm, wie ich bin. Und ich verstecke mich immer. Keine Feigenblätter mehr. Das hat Adam und Eva getan. Nichts mehr. Und ja, das ist gut. Außen bei allen angekommen. Ich weiß es. Ich spüre es immer. Und das ist gut. Und was es bedeutet für Evangelisation. Merkt ihr, wo es beginnt? Wir müssen den Glauben haben, dass das, was wir, wenn wir auf die Tiefe fahren und wirklich auf sein Wort handeln und zulassen, dass er in unserem Herzen was tut, das, was er heute angestoßen hat und was es vielleicht auch sichtbar gemacht hat, ich weiß es nicht, das ist bei jedem vielleicht anders, dass er dann sprechen wird und dann werden wir die Netze auswerfen und dann wird passieren, was er. Und die Ernte wird eingeholt werden. Aber schau, wir sind oft, oder ich bin auch oft wie die Pharisäer damals. Ein Grund, warum sie Jesus nicht erkannt haben, ist, sie haben gedacht, er kommt auf ein Pferd und schmeißt die Römer raus mit großem Tamtam. Und wir erwarten das. Dabei kam er demütig und von unten. Und wir denken, wir machen irgendwie irgendeine große Veranstaltung in der Stadt. Und so und irgendwie und dann fallen die Leute um, wie die fliegen irgendwie und 368.000 werden geheilt und die Zeitungen schreiben und so weiter. Das ist es überhaupt nicht. Das ist es gar nicht. Das ist es überhaupt nicht. Sondern die Leviten müssen die Lade tragen und das ist fahr hinaus auf die Tiefe und dann wird es alles passieren. Gott wird es benutzen. Schau, warum berührt euch, was ich sage? Warum trifft euch das ins Herz? Weil es Gottes Wort ist? Ja, auch. Aber was ist der Unterschied? wenn es gesagt wird, weil ich 3 Tage Rumoren hatte damit und weil ich selber da drin stehe und dadurch ist es aufrichtig und weil es aufrichtig ist, kann Gott dadurch wirken, weil ich euch nicht sage, was ihr tun sollt, sondern weil ich euch praktisch nichts anderes erzähle, als wo ich stehe. Und deswegen kann es ein Kanal von Gott sein. Nicht, weil ich irgendwas Besonderes habe, sondern einfach nur, weil es echt ist. Versteht ihr, was ich sagen will? Und du kannst Gottes Wort, die Wahrheit und, ja, das geht. Werden wir solche Leute und verlieren wir den Fokus nach? Wenn wir wissen, wozu wir das tun, dass es Auswirkungen haben kann auf die ganze Stadt und dass es ein Werk gibt und dass es real Menschenleben rettet, die du im Himmel wiedersehen wirst und die sonst nicht da wären. Also ganz ehrlich, ich möchte, dass es mir wert ist. Manchmal bin ich auch kalt, Freunde, aber trotzdem. Und ja, wir müssen, wenn du merkst, oder wenn ich merke, mein Herz ist nicht da und da bin ich irgendwie weit weg und mich überführt es auch, dann bin ich mit dir, kann ich dir sagen. Und ich kann dir sagen, halt Gott bereitet was vor. In der Tiefe. Und er, was er tut, auch bei mir jetzt oder bei uns jetzt, ist, dass er macht 2 Dinge ganz menschlich. Und zwar das eine ist, er schenkt mir persönlich Gemeinschaft mit Menschen in dem. Und es ist wichtig, dass du Menschen hast, die wirklich mit dir auf dem Weg sind. Und zwar wirklich, Freunde. Kein Gelaber und kein oberflächliches Gelalle halt. Wenn du das wirklich willst, dann kannst du nicht alleine gehen. Du brauchst Menschen. Und ich kann aus meinem Leben sagen, ich bin total froh, Gott hat mich mit Judith und Lara jetzt verbunden und ich bin jeden Tag dankbar dafür. Und wir treffen uns zum Gebet, wir haben einen Beruf auch bekommen, halt so, und Gott muss dir zeigen, was du zu tun hast. Ich mache jetzt sicher hier keine irgendwie, versteht ihr, mir ist das zuwider halt. Gottes Wege müssen geschehen, nicht meine. Und nicht, versteht ihr? Gott muss, hat zu dir gesprochen, er muss dir zeigen. Es ist genug zum Verdauen halt. Aber es ist, er muss dir Schritte zeigen, hast du ein Taschentuch für die Heli. Und das ist das eine, was er macht, dass er Beziehungen schenkt, die darauf ausgerichtet sind. Und das sind Kinderschuhe. Wir sind da auch, kann ich sagen, in den Kinderschuhen. Es ist noch lange nicht da, wo es hin soll. Und Verbindlichkeit, an Tiefe auch. Und Gott führt es. Es geht auch nicht um, ja. Aber das ist das eine, was er macht. Das zweite, was er macht, ist, davon habe ich schon gesprochen, innerlich, bei mir zum Beispiel, ja. Er bringt Dinge hoch, wo ich Bitterkeit in meinem Herzen habe. Neulich hat er zu mir gesagt, Basti, mach eine Liste von allen Menschen, mit denen du einen Streit hast. Oder wo du weißt, wenn man sich begegnet, dass es nicht alles geklärt ist. Vergebung und Versöhnung sind 2 Paar Schuhe, Freunde, dazu gehören 2. Versöhnung ist nur möglich, wenn beide für das, was ihr Anteil ist, wirklich Buße tun, voreinander und so weiter. Aber, und dann kann Vergebung stattfinden, das ist ein wunderschönes Geschenk, ist aber nicht immer, Versöhnung, aber ist nicht immer möglich. Aber Vergebung ist was anderes. Und tu alles, das ist, was er bei mir zum Beispiel macht. Ja, das sind die Sachen. Dann natürlich in meinem Leben ist, wir brauchen es nicht schönreden, in unser aller Leben wahrscheinlich ist noch Sünde halt. Entschuldigung. Aber wer das leugnet halt, 1. Johannes sagt, wer sagt, er habe keine Sünde, der ist ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in ihm. Und ich lasse mir nichts erzählen mehr halt, auch von Geschwistern nicht halt. Und ich hasse diese fromme Show. Ganz ehrlich. Und er legt den Finger drauf und das sind natürlich auch meine Götzenwinkel und all das halt. Ich bin nicht Mr. Superheilig, aber das ist das, was er anstößt. Und da drin zu bleiben. Und wir haben jetzt zum Beispiel, ich wollte am Schluss einfach nochmal Zeugnis geben, dass ich sage halt, wo sind wir? Und dann findet ihr euch wieder, wo auch immer. Wir haben oder ich, ja, ist der Ruf ist Jesaja 40, es ist, tröstet mein Volk, Jerusalem. Da dass ihre Fronarbeit beendet ist, ihre Last ist abgetragen, denn sie hat von der Hand des Herrn das Doppelte empfangen. Stimme eines Rufenden, und ich frage, was soll ich rufen? Ne? Kennt ihr das? Bahnt dem Herrn einen Weg, und alles Ebene soll gerade werden, alles Hügelige zur Ebene, und alles, jedes Tal aufgefüllt werden. So, genau. Bahnt dem Herrn einen Weg. Und wir möchten, also was wir machen ist, wir machen Lobpreis, aber im Verborgenen, das muss keiner sehen. Gott wird es benutzen, ich weiß das, aber wir singen ihm halt. Ohne Show mit Dingen und Musik, die er uns gibt. Gott hat mir mal ein Bild über Lobpreis, weil es ja die Berufung von Nürnberg ist, gegeben und auch für Innovation und so. Und er hat gesagt, irgendwie in Franken gibt es so viele Äpfel und so viele Apfelbäume und alle Äpfel verdorren an den Bäumen und vergammeln an den Bäumen. Und die Menschen gehen in den Supermarkt und kaufen Äpfel aus Australien. Und ich glaube, Gott sieht das ganze Thema mit Lobpreis so hier. Wir haben so viele gesagt, geht mal durch die Nürnberger Gemeinden und seht, was für eine geballte Ladung an guten Musikern da überall ist. Und sie singen alle Lieder aus Australien, obwohl sie alle ein Herz für Gott haben und obwohl sie alle ihr Herz selbst mit Musik Gott ausschütten können. So, anstatt echte fränkische Äpfel zu sein, das, was hier wächst, fressen wir Importware aus Australien, das nichts mit hier zu tun hat. Das ist, glaube ich, wie Gott es mit Lobpreis sieht. Das ist alles nicht schlecht, alles gut. Und das mag aus einer echten Beziehung zum Herrn entspringen, aber es ist einfach nicht das, was hier wächst. So. Und deswegen haben wir keinen Bezug dazu. Und das ist das, was wir machen. Wir singen ihm im Verborgenen. Wir wollen auf der Straße spielen. Das sind alles Werke. Und wenn ich das jetzt sage, ich scheue mich davor, das zu sagen, weil dann geht es wieder in so eine Richtung. So, also das machen wir jetzt. Okay, können wir da mitgehen? Wisst ihr, was ich meine? Ich hasse das. Es geht nicht, das fahr hinaus auf die Tiefe. Frag Gott, was du tun sollst. Das ist wichtig. Frag ihn, was du tun sollst. Dieses Treffen ist entstanden und es ist heute Neujahrstag nach dem jüdischen Kalender, der mir wichtig ist, weil es ist der biblische Kalender und nicht der römische. Es ist der biblische Kalender, den Kalender, den Jesus gekannt hat. Und heute ist der Neujahrstag, wo ein neues Säen und Ernten beginnt. Und was mein Gebet ist, dass ihr rausgeht und in euer Herz in Ordnung bringt und das Werk Gottes vollendet. Und vollbringt. Das wünsche ich mir, dass jeder seine Berufung ergreift halt. Und wo das ist mir Latte halt. Das soll Gott entscheiden. Aber macht's. Und wie gesagt, was er bei uns macht, ist Gemeinschaft. Wir singen ihm. Und wir wollen es auch auf der Straße machen, aber das wird noch kommen. Und es ist Jesaja 40. Es ist die Menschen den Weg zu ebnen für ihn. Weil er wird kommen. Und alles Fleisch ist Gras, sagt Jesaja 40. Alles Fleisch ist Gras. Jedes fleischliche Bemühen ist Gras. Es ist verdorrt. Der Hauch des Herrn hat es angewehnt halt. Es ist zu nichts zu gebrauchen. Aber das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit, so hört er auf, der Jesaja 40. Und das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Und alles Fleisch wird es sehen. Wird seine Herrlichkeit sehen. Und das ist, Maleachi ist noch ein Ruf, das ist, dass Anbetung ist wie Weihrauch, wir wissen das, und es hüllt die Erde, und nach der rabbinischen Vorstellung ist der Weihrauch, der aufsteigt, ist die Wolke, wo Gottes Gegenwart kommen kann, und um die geht es, und zwar um die echte, manifeste Gegenwart Gottes. Und das ist das Lob von seinem Volk. Das ist das, was wir machen, und es ist aber auch, tröstet mein Volk. Jerusalem, dass sein Frondienst abgetragen ist, wir beten für Israel. Weil nichts ist wichtiger. Weil wenn sein Volk ruft, wird er kommen. Und über Israel könnte man ganz viel sagen noch. Richtig viel sagen noch. Es ist so, was der Teufel macht, es ist unglaublich. Versteht ihr nicht, dass es seine einzige Chance ist? Also ja, der Teufel hat keine Chance. Aber versteht ihr nicht, dass es die einzige Chance vom Teufel ist, das Volk Israel auszurotten? Und er hat es probiert seit dem Kindermord bei Mose bis heute. Und die Juden verstehen immer noch nicht, warum. Weil wenn sein Volk nicht ruft, also zuerst ging es darum, dass der Messias nicht kommt. So, das hat er nicht geschafft halt. Und seitdem geht es darum, dass wenn er das Volk Israel auslöscht, dann können sie nicht rufen. Und wenn er nicht ruft, dann kommt er nicht wieder. Der Teufel versucht, Gottes Wort auszuhebeln. Er wird es nicht schaffen halt. Versteht ihr, was ich sagen will? Aber da ist der Kampf darum. Und darum geht's. Und Jesus kommt und genau. Und wir beten für Israel. Das ist das, was wir tun. So ist es. Und ja, that's it. Es ist mir eine große Ehre, dass ich mein Herz teilen durfte, auf so eine offene Weise. Es ist irre halt. Und ich bin super beschenkt. Und ich habe nicht erwartet halt. Das ist für mich. Ihr seid Riesenschätze und zu wertvoll. Versteht ihr? Jesus lebt wirklich. Da bin ich so, auf der Autofahrt ist mir das gekommen, es ist so einfach. Jesus lebt wirklich, Freunde. Wir spielen kein Spiel. Jesus lebt wirklich. Er lebt wirklich. Und er kommt wirklich wieder. Und die Neue in der ersten Liebe kann das alles nicht verstehen, halt, weil die ist bis über beide Ohren verknallt. Die sollte uns alle die Hände auflegen. Halt. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Ich meine es ganz ehrlich. Genau. Und was ich sagen kann ist, dass was wir machen werden auf jeden Fall mit der Judith und noch weiterhin ist vom Evangelisationsteam, der Fadi geht im Moment raus auf die Straße und verteilt Sachen und so weiter. Und das ist gut, weil er hat ein super Werk und Wesen und so halt. Ich möchte einfach wissen, halt, was Gott wirklich für diese Stadt will. Und was ich auf jeden Fall machen will oder anbieten kann, ist, dass wir alle 2 Wochen oder vielleicht sogar jede Woche uns hier zum Gebet treffen für die Stadt, weil diese Stadt kann nicht am Boden eingenommen werden. Das habe ich schon gesagt. Das heißt nur aus der Luft. Das heißt, ja, aber was mir viel wichtiger ist, ist, dass ihr nach Hause geht und ihn fragt, weil hier in diesem Raum sitzt so viel Potenzial, dass alles zu spät ist. Also. Und geht und hört. Und wenn ihr Schwierigkeiten habt, ihn zu hören, dann lernt ihn erstmal hören. Das ist das Allerwichtigste.